Hörgestalten.
Ja, schön hast du es hier.
Ja, ne?
Da kann es einem ja nur gut gehen, oder?
Ja, immer wenn ich hier ankomme, dann setzt sofort so ein Entspannungseffekt ein. So ein Das ist total, total geil.
Moin, das ist Christiane Marx und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Elias Emken und gemeinsam mit meinem Kollegen Josef Ulbich laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu schnacken. Denn SchauspielerInnen wie Christiane erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Ihre Stimmen sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun, wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Christiane ist Schauspielerin, Hörspiel- und Hörbuchsprecherin. Seit 2013 ist das Hörbuch ihr Hauptbeschäftigungsfeld. Ob Thriller wie Fremd von Posnanski und Strobel zusammen mit Sascha Rotermund, Krimis wie die Bücher der isländischen Autorin Yrsa Sigurðardóttir, Liebesromane wie die Lost in Love-Serie von Marie Force oder Vampirerotik wie Christianes Endlos-Serie Agenot von Lindsay Sands. Aufgrund der weiterhin bestehenden Kontaktsperre besuche ich Christiane für das Gespräch in ihrem Kleingarten in der Kolonie Albrechtshöhe. Also mit Ansteckmikrofonen, 1,5 Metern Abstand, Wind in den Bäumen und Vogelgezwitscher. Wir machen zu Beginn einen ausführlichen Rundgang und erfahren vom Bau des Häuschens, einer Toilette, bei der vorne und hinten getrennt wird, von diversen Kräutern, Salaten, Beeren und Obstbäumen und setzen uns anschließend an ihren Lieblingsplatz und sprechen über Christianes frühen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Ausgelöst durch Geschichten wie die von Ronja Räubertochter, weshalb sie uns am Ende auch aus Lindgrens Klassiker vorliest. Wir sprechen über ihre Kindheit in Bielefeld, ihr ungewöhnliches Aufwachsen mit ihren Geschwistern und Eltern in einem Haus für obdachlose Männer der Bethel-Stiftung, über ihr soziales halbes Jahr in Kanada, aber natürlich auch ausführlich über Hörbücher, über den Wunsch, durch gute Stoffe und Texte im Spiel an ihre Grenzen und darüber hinaus zu kommen, ihre Ausbildung an der Freiburger Schauspielschule, über eine Musical-Fortbildung, Off-Produktion und vieles mehr. Los geht's!
Ich drücke jetzt hier einfach mal drauf und dann läuft der Kram. Und wir vertrauen darauf, dass dieses Gerät funktioniert.
Und hier läuft auch.
Ja, komm, dann können wir loslaufen. Jetzt kannst du mir alles zeigen.
Okay, ich zeig dir alles. Müssen wir jetzt noch eine Begrüßung fingieren?
Machen wir gleich noch. Die können wir auch ganz normal machen. Die müssen wir gar nicht faken.
Okay. Also, als wir den Garten hier übernommen haben, gab es zwar eine Menge Apfelbäume, aber ansonsten gab es kein Gebäude. Es war in einem ganz furchtbaren Zustand. Der Boden, es war alles total uneben und überall kamen irgendwelche Wildtriebe aus dem Boden, sodass man mit kleineren Kindern, also wir haben den Ende 2011, glaube ich, übernommen.
Das ist ja schon eine Zeit.
Ja, und da konnte man Kinder eigentlich nicht rumlaufen lassen, weil die sich ständig verletzt hätten, wenn die noch so klein sind und tapsig. Und dann haben wir hier echt eben mit den Freunden zusammen viel Arbeit rein investiert. Also ich ehrlich gesagt am wenigsten. Nee, es war Ende 2012. Und ab 2013 habe ich plötzlich ganz viel Hörbücher gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, konntest du dir das leisten, hier die Datsche auszubauen?
Ja, vorher hatte ich kein Geld, aber viel Zeit, als wir den Garten übernommen haben. Mhm. Und als wir ihn dann hatten, dann hatte ich keine Zeit mehr, aber...
Aber alle drumherum konnten für euch weiter bauen.
Zumindest ein bisschen mehr Geld.
Ja.
Und dann haben wir hier, Oliver und Annalinda haben vor allen Dingen den Boden da hinten teilweise komplett geschält, alle Wurzeln, die da waren, rausgeholt.
Wie sah es denn vorher aus? War das alles zugewachsen mit Bäumen? Oder?
Nee, es stand da in der Mitte, in der Nähe von diesem... von dem Wasserhahn da noch einen Baum, der ist uns leider gestorben, den haben wir letztes Jahr fällen müssen.
Ja.
Ein alter Apfelbaum und hier standen tatsächlich früher wohl sehr viele Obstbäume, aber die standen nicht mehr alle da, als wir den übernommen haben. Aber daher sind die ganzen Wildtriebe noch drunter gewesen, weil man hat offenbar die Bäume gefällt, aber nicht die Wurzeln alle rausgeholt.
Mhm.
Und es war eben sehr, sehr uneben und diese ganzen Beete, das gab es alles nicht.
Die Hochbeete hier mit den Steinen, genau, und die habt ihr alle selber gebaut?
Das gab es alles nicht, das hier gab es nicht, das Haus gab es nicht.
Salat und Gemüse?
Genau, das habe ich seit 2 Jahren, glaube ich, habe ich hier ein Gemüsebeet. Ich bin da nicht so gut drin, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen wächst hier das so ein bisschen kreuz und quer und ich glaube, den hätte ich vorher ernten müssen.
Ja.
Und das da ist Salatrauke. Das schmeckt, das ist ganz lecker. Das ist so ein bisschen wie Rucola. Kannst du mal probieren.
Mal ist doch glatt. Ungewaschen rein damit.
Ja, ich habe hier eben gegossen. Ist also quasi gewaschen.
Sehr gut. Ne, wirklich lecker.
Ja. Und dann habe ich hier
Zitronenmelisse sich da hinten.
Genau, da ist Zitronenmelisse. Hier wurde einiges von den Schnecken geholt. Hier sind ein bisschen Paradieschen, rote Beete. Pastinake habe ich diesmal ausprobiert, da ist aber noch nichts von zu sehen.
Okay.
Da hinten sind so Lauchzwiebeln.
Was blüht hier? Was ist das?
Das weiß ich nicht, aber ich sehe da gerade vor allen Dingen Blattläuse. Die muss ich mal noch abspritzen. Ich weiß ehrlich gesagt
nicht,
was
das ist.
Mit Wasser. Die spritze ich da einfach runter.
Okay.
Hier wächst auch immer wieder was, wo ich sagen muss, keine Ahnung, was das ist.
Wer hat's gepflanzt? Keiner?
Das kommt hier teilweise ja von alleine. Ne?
Ja,
und dann frage ich immer.
Der hat ja auch schönen Klatschmohn hier, sehe
ich. Das stimmt. Da. Wir hatten da auch einen Mohn, aber der ist schon verblüht.
Okay.
Dann frage ich immer hier unsere Gartenpartnerin, was ist denn das? Und die weiß,
ihr teilt
dann
euch
meistens,
den, die Datsche hier?
Genau, wir teilen uns das und haben das auch alles zusammen entworfen. Das war ganz toll. Wir hatten, also Oliver und ich hatten nicht so den Plan. Ne? Wir hätten einfach irgendwie so drauf losgewurschtelt. Und die hatte direkt eine Vision. Die hatte eine Vision, wie man das machen könnte.
Ja,
wir haben ja dieses Haus dann selber entworfen.
Ja.
Man muss ganz viele Sachen einhalten. Man muss bestimmte Abstände einhalten, nicht zu nah vom, am Zaun.
Genau.
Und,
man darf nicht massiv bauen.
Genau,
das
man darf
sich
nicht
leisten.
Zu hoch bauen. Und es dürfen nur so und so viele Quadratmeter sein maximal. Und wir haben versucht, das bestmöglich auszunutzen. Und sie hatte die ganze Zeit die Vision, wie man diesen Platz hier vorgestalten könnte. Deswegen hat sie direkt diesen Schwung hier gesehen, diesen Halbkreis, der sich da dann fortsetzt. Und wir hatten diese Vision immer überhaupt nicht. Und sie sagte immer, seht ihr das nicht? Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Und ich saß immer so da und dachte, nee, sehe ich nicht.
Aber Himbeeren sehe ich hier aber noch.
Da, oh ja.
Yay, da ist sogar noch eine Reife da. Darf ich eine probieren?
Ja, die sind heute das erste Mal sind welche reif.
Hier, komm.
Nimm ruhig, ich habe vorhin schon eine gemacht.
Stimmt, wir sollen ja nicht. Kontakten. Deswegen sind wir hier draußen.
Genau.
Wir müssen noch mal sagen, wo wir sind. Wir sind im Tempelhof. Wie heißt die Höhe hier?
In der Kleingartenkolonie Albrechtshöhe.
Albrechtshöhe. Ja, ich bin jetzt gerade schon an sehr, sehr schick überzüchteten Gärten vorbeigefahren. Euer ist ganz schön verwunschen.
Ja.
Ich sehe auch ein paar schöne Rosen
und wir
in Rosé.
Haben total Glück, dass wir so ein Randgrundstück haben. Nicht nur an einer Seite Rand, sondern wirklich so ein Rand-Eck-Grundstück, dass wir auch nicht mittendrin sind. Das ist sehr angenehm.
Nee, weil da drüben sind Häuser, sehe ich.
Genau, das ist so eine Rückwand
von einem Mehrfamilienhaus.
So eine Genossenschaftssiedlung da.
Na, immerhin.
Aber da dazwischen ja noch der große Grünstreifen ist, kommen die uns auch nicht zu nah.
Guck mal, die nutzen wahrscheinlich ihren Garten nicht da hinten, oder? Das ist ja immer nur.
Quasi gar nicht.
Ja.
Guck mal,
aus Messermeer
an Himbeeren kommt.
Wow.
Das wird richtig viel.
Krass.
Und weißt du, was das
sind
wird?
Die sind über 2,20 Meter oder was? Ich bin 1,80, das ist ja locker.
Auf jeden Fall viel größer als ich.
Großer Himbeerbusch.
Weißt du, was das wird?
Nee.
Blaubeeren.
Blaubeeren.
Und die Blaubeeren, das da ist übrigens auch eine Blaubeere, die auch so groß ist wie ich.
Okay.
Hier haben wir uns eine Dusche gebaut. Also keine, wo das Wasser von oben kommt, sondern wo man sich begießen kann.
Ja.
Aber das reicht uns und sie ist total mit Rosen gerade zugewachsen.
Voll schön.
Ja.
Verwunschen.
Romantisch duschen.
Ja. Mit echtem Rosenparfum.
Ja.
Ne? Boah, das ist gar nicht so stark gerade.
Und hier haben wir in einem großen Bottich eine Himbeere, eine Brombeere. Und deswegen in einem Bottich, weil die Brombeeren immer Triebe bilden und ansonsten kriegst du die kaum raus. Die kannst du nicht kontrollieren.
Du meinst, die vermehren sich sogar rasant, oder was?
Ja.
Ja? Ja. Geiles Zeug.
Aber wenn du es gar nicht mehr kontrollieren kannst, dann ist irgendwann auch nicht mehr so geil.
Okay.
Und jetzt haben wir sie hier im Bottich.
Aber das wusstest du nicht, weil du dir ja gar nicht so drin steckst, sondern
das genau, das weiß ich, das habe ich mittlerweile gelernt. Und hier haben wir unser Kompostklo.
Ah ja.
Weil wir sind nicht ans Abwassersystem angeschlossen.
Was steht hier? Pipi vorn hinein, Klopapier, Kaka und Streu hinten hinein.
Genau.
Männer dürfen gerne hinter den Kompost pullern.
Ja, wir haben halt da eine Trockentrenntoilette.
Ah,
wo fest
vorne
und,
Pipi und hinten, ah.
Fest und flüssig getrennt wird. Mhm. Und dadurch kompostiert es schneller. Und
und habt ihr auch einfach nur so ein Sägestreu, so wie die neuen Festivals jetzt so ein bisschen auf biologisch, nicht Chemie und so? Ja, super.
Ja.
Mit Herzchen reingeschnitzt in die Tür, ganz klassisch, als wären wir hier oben.
Ja, genau,
oben
weil das ist so praktisch, da hat man direkt ein bisschen Licht. Ne?
Und ein bisschen
also
Luft.
Wir haben auch, genau, Luft außerdem. Wir haben auch eine Lampe drin, aber braucht man dann meistens ja nicht, ja. Weil durch das Herz das Licht kommt.
Na gut, es sei denn, man muss nachts mal pullern, dann ist so ein bisschen aufregend
dann,
hier, oder?
Dann ist es gut, wenn man das da drin Licht ist.
Okay.
So,
hier ist deine Lieblings-Chill-Ecke.
Zweite Steinbeet. Genau, hier ist meine Lieblings-Chill-Ecke. Das ist ein total schönes Rattan-Sofa, was ich glaube, Oliver irgendwo am Straßenrand gefunden hat.
Mhm.
Und das steht unter einem richtig großen Flieder. Wir haben hier mehrere sehr schöne Flieder und die blühen auch nicht alle gleichzeitig und die blühen auch nicht alle in derselben Farbe. Und es ist total schön, wenn die blühen und man darunter sitzen kann unter dem blühenden Flieder. Jetzt ist er leider schon verblüht, ist aber immer noch schön.
Voll schön.
Drunter zu sitzen.
Ja.
Und hier haben wir einen Rosenbogen.
Ein Rosenbogen.
Die duften aber.
Zeig.
Riech.
Oh ja. Herrlich.
Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht vom Rasensprenger erwischt werden, weil der ja so im Kreis sich bewegt.
Ja, aber ist recht langsam.
Hier gibt es noch mehr Rosen. Und das hier, die Bank hier hat auch Oliver gebaut, weil der auch. Oh, das Ding ist gerade umgekippt. Jetzt erwischt es uns nicht. Jetzt hat es sich selbst umgedreht. Auch interessant.
Ja.
Wir wollten ganz viele verschiedene Sitzplätze haben, damit man immer, egal von wo jetzt gerade die Sonne kommt, den richtigen Platz findet, damit man immer irgendwie einen Sonnen- und einen Schattenplatz hat und so.
Bist du also eher der Sonnentyp oder eher der Schattentyp?
Ich bin eher der Schattentyp.
Ja.
Oder Halbschatten.
Halbschattengewächs.
Ja.
Sehr schön.
Sieht eigentlich auch ganz schön aus, ne?
Ja.
Und das Geilste ist ja eigentlich, was wir da hinten haben, zumindest für die Kinder. Ist das das Geilste?
Ja, wollen wir einmal abwarten oder rennen wir auf der Seite rüber?
Komm, wir rennen auf der Seite rüber.
Los geht das. Ah. So, hier ist auf jeden Fall nochmal zugewachsen und viel Erde sehe ich und ein paar Riesenlöcher.
Das hier ist nämlich der Bauspielplatz für die Kinder.
Einfach Bauspielplatz.
Ja, als sie klein waren, hatten die da hinten eine Sandecke, wo die gespielt haben. Und jetzt sind die schon so groß, dass die nicht mehr im Sand spielen, aber sie buddeln. Und jetzt haben sie hier neulich einfach gewaltige Löcher gebuddelt, inklusive Tunnel, um von einem Loch in das andere zu kriechen.
Und dann hier oben raus?
Ja.
Wow.
Und also das ist jetzt schon wieder, da ist wieder Erde reingefallen, aber als es ganz frisch war, da sind die Kinder da reingestiegen und waren komplett verschwunden.
Das heißt, so ihr trefft euch auch zusammen hier häufig als Parteien oder macht ihr ein Wochenende die, ein Wochenende die?
Nee, das ist, wie es passt.
Okay.
Also mal zusammen und mal nicht zusammen.
Okay.
Und also das ist hier eben unser Wildwuchs- und Bauspielplatz. Mhm. Hier stehen noch ein paar Apfelbäume. Da drüben steht ein Klettergerüst.
Mhm.
Und ich glaube, jetzt muss ich gleich diesen wild gewordenen Wassersprenger noch mal justieren.
Ja.
Und da haben wir einen Pflaumenbaum, der auch
bis
jetzt jedes Jahr ganz schön trägt, sodass wir immer selbstgemachtes Pflaumenmus haben.
Yeah.
Jetzt muss ich noch mal an dem Wassersprenger vorbei.
Auf die Plätze.
Ich mach den mal eben aus.
Drehst du den jetzt noch mal ab?
Ja, dann kann ich das da wieder reinstecken.
Nice.
Der Boden war so hart, dass ich das nicht so richtig fest da reinstecken konnte, weil ich nicht tief genug reinkam. Aber jetzt läuft das schon eine Weile, jetzt könnte das klappen. Probiere ich das noch mal.
Aber es hat doch eigentlich jetzt ganz gut immer mal wieder geregnet, oder?
Ja,
reicht das nicht?
Aber Entschuldigung.
Voll erwischt.
War keine Absicht. Willst du was
so
Trockenes zum Anziehen?
Nee, alles gut. Solange das Mikro noch funktioniert, ist alles gut.
Das hat aber nicht viel geregnet. Das hat ja immer nur mal zwischendrin ein bisschen geregnet.
Mhm.
Aber nicht so, dass es richtig tief in die Erde reingeht. Und teilweise ist die Trockenheit ja noch von den letzten zwei Jahren
kaum
behoben.
Komm, wir gehen was trinken. Durch den Rosenbogen an deinem Lieblingsplatz vorbei. Wir setzen uns jetzt an den Tisch.
Genau.
Mit gemäßigtem Abstand. Hier läuft auch noch alles, wie ich sehe.
Hier hoffentlich auch.
Du hast gesagt, Grauburgunder.
Grauburgunder finde ich gut.
Und du wolltest aber eine Weißweinschorle, weil du meinst, sonst wärst du zu schnell. Wieso schenke ich denn asozialerweise mir erst ein? Warte mal, stopp, jetzt.
Ja, ich bin dann so schnell betrunken.
Ja. Aber auch so jetzt, wenn du jetzt nicht das Interview hättest, würdest du...
Im Sommer finde ich Weißweinschorle super. Ich trinke wohl auch mal Weißwein pur, so ist es nicht.
Ja.
Aber wenn ich interviewt werde, vielleicht lieber nicht.
Wollen wir erst einmal so probieren und dann mit Wasser aufgießen?
Machen wir.
Ob der okay ist?
Ja, und wenn nicht, hast du noch eine Alternative?
Nee, habe ich nicht. Aber dann wissen wir, mit Wasser ist nicht so schlimm. Prost. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen ist aber blöd, das musst du sagen, weil wir sind in deinem Garten.
Herzlich willkommen in unserem Garten.
Hallo Christiane, vielen Dank.
Hallo,
für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Oh doch, den finde ich lecker. Ich habe früher gedacht, also früher habe ich nur Rotwein getrunken.
Ich trinke einfach langsam und trinke pur, aber du kriegst dein Wasser.
Ja, ich bin immer so eine Schnelltränkerin.
Ja, ich tendiere auch dazu.
Und deswegen muss ich das lieber verdünnen.
Sag stopp.
Mach mal. Stopp.
Okay.
Danke. Früher habe ich gedacht, Weißwein kann man eigentlich nicht trinken. Kann man vielleicht zum Blumengießen benutzen oder
bitte?
So. Und dann habe ich...
Also weil du Rotweinfraktion warst?
Genau.
Okay.
Und ich habe während der Schauspielschule gekellnert und in so einer richtigen Eck-Stadtteil-Kneipe.
Ja.
Und da habe ich Grauburgunder kennengelernt und festgestellt, kann man ja doch trinken. Ist ja lecker, ne?
Mhm.
Und seitdem mag ich auch Weißwein.
Hast du die hier noch so schön drapiert, die kleine Rose auf dem Tisch? Also die liegt hier.
Offen gestanden ist die mir vorhin abgebrochen.
Ja.
Und dann dachte ich, lege ich sie mal hübsch auf den
Schöne
Tisch.
Schöne Zweitverwertung, ja. Ein bisschen dekorativ.
Nett aus.
Ja. Achso, ich habe hier übrigens hier noch so, das sind Eiswürfel in Kunststoff. Dann verwässern die den Wein nicht. Die sind noch, die waren aus dem Eisfach. Die müssen noch ein bisschen kälter haben, wenn du noch mehr brauchst. Ist es ja gar nicht so heiß hier draußen. Wir haben ja nur 18, 19 Grad.
Ich habe letztes Jahr mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, so Steine, ich glaube, das ist so eine Art Schweckstein oder so, den in so Würfelform, den du dann ins Eisfach legst.
Und der gibt dann auch Kälte ab?
Also hat dieselbe
Funktion wie ein...
Genau.
Okay.
Und es ist irgendwie so ganz, sieht halt toll aus, ne? Mit so Steinen da drin.
Ja, schön hast du es hier.
Ja, ne?
Da kann es einem ja nur gut gehen, oder?
Ja, immer wenn ich hier ankomme, dann setzt sofort so ein Entspannungseffekt ein. So ein Das ist total, total geil. Wir hatten damals nach einem Garten gesucht, weil wir dachten, ja, jetzt haben wir ein Kind. Und jetzt,
das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lange ihr gesucht habt. Also damals ging es vielleicht noch, aber heute hast du, glaube ich, Warteliste von mehreren Jahren.
Wir standen schon eine ganze Weile auf einer Warteliste. Und man konnte auch nicht, also man konnte sich für einen Stadtteil auf eine Warteliste setzen, aber nicht für eine konkrete Kolonie. Und also wir hätten natürlich eigentlich auch eine Gartenkolonie, die näher bei uns dran ist, noch toller gefunden. Und dann wurde uns irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, wurde uns einer angeboten, da konnten wir aber nicht zum Besichtigungstermin. Und dann wurde uns dieser hier angeboten. Und das ist so, dann wird nicht eine Partei eingeladen, sondern werden irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 8 oder so Interessenten eingeladen, die sich das dann gemeinsam angucken können. Und wie gesagt, der Garten war in einem ganz schlechten Zustand. Und dadurch war der aber auch total billig. Wenn ein Garten in einem guten Zustand ist und dann ein Gebäude draufsteht und der gut gepflegt ist und lauter toll gepflegte Bäume und Sträucher hat und so, da muss man ganz schön viel dafür bezahlen.
Also als Abstand oder als, die Pacht meinst du auch?
Nee, als Abstand.
Als Abstand.
Dann kann das schon sein, dass du da irgendwie 10.000 oder 15.000 Euro oder so bezahlen musst, um den erstmal zu kriegen.
Ja.
Und hier war es so, dass sogar Sachen wuchsen, die wir entfernen mussten, weil die gar nicht wachsen durften. Und es gab eben kein Haus und das war alles sehr, sehr ungepflegt.
Was heißt das? Gras oder was? Marihuana?
Es wuchs
oder
zum Beispiel,
was Giftiges?
Es wuchs zum Beispiel ein Götterbaum. Und Götterbaum ist, ich bin dann drauf gekommen, warum der wahrscheinlich so heißt. Also meine Theorie ist, weil er relativ unkaputtbar ist, also quasi unsterblich. Und den mussten wir entfernen, weil der im Kleingarten nicht wachsen darf. Götterbäume können so starke Triebe bilden, dass die sogar Betonplatten anheben und so.
Okay. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Und werden die auch groß, dementsprechend, wenn die so alt werden?
Ja, die können auch groß werden. Und hier stand einer und dann haben wir versucht, den eben sehr gewissenhaft rauszubuddeln, weil aus jedem kleinen Wurzelrest die neue Ableger bilden können. Und dann haben wir an die Stelle, wo der Götterbaum stand, unser Haus drauf gebaut und bislang ist nichts durchgekommen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich denke, mittlerweile ist er tot.
Den Boden, wie ich sehe, ist das USB-Platte einfach nur oder ist da noch was drunter?
Und da ist noch Beton drunter. Wir
Beton drunter, habt ihr ausgegossen?
Ja, wir haben ein kleines Fundament gegraben, ich weiß nicht, vielleicht so 40 Zentimeter oder so und haben da Beton reingemacht, vielleicht war es auch weniger, ich weiß es nicht mehr. Wir haben erst, glaube ich, so eine Kiesschicht gemacht, so als Drainage. Und dann da Beton drauf. Das waren alles Veranstaltungen, bei denen ich nicht dabei war, weil ich gerade im Studio war. Und dann haben wir eben das Haus gebaut. Und dann war hier ein Apfelbaum, der umgestürzt war, den wir entfernen mussten. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch war. Weil irgendwo wuchs auch eine riesige Brombeere, die aber so eine richtig mit ganz fiesen Dornen überall war auch nicht so richtig praktisch mittendrin. Die haben wir rausgebuddelt. Und dadurch, dass eben so viel zu tun war und das so schlecht gepflegt war, haben wir, ich glaube, 68 Euro bezahlt in Abstand.
Okay, das ist ja dann nur so. wie sagt man, pro forma obligatorisch?
Nee, das wird ganz genau, das ist ja total bürokratisch.
Liste,
das wird ganz
wenn du ein paar genau Hosen geguckt, hast, die sind 10 Euro wert oder was?
Irgendwie, gibt vorher eine Begehung und da wird genau geguckt, was drin ist und was raus muss. Und das wird genau gegengerechnet und so. Und bei uns kamen halt, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, 68 Euro raus. Und eben nicht 10.000 oder 15.000. Und dann haben wir gedacht, ja geil, wenn jemals ein Garten, dann müssen wir jetzt diesen nehmen, weil sonst können wir uns das gar nicht leisten. Mhm. Und dann war der aber, der ist ja ziemlich groß.
Ja, das
der
ist schon ja ordentlich.
Größer als die meisten anderen Parzellen. Ja. Der hat über 400 Quadratmeter. Und dann dachten wir, oh, wenn wir uns da mal nicht übernehmen. Und dann haben wir eben die Freunde mit ins Boot geholt. Und das war das Beste, was wir machen konnten und der totale Glücksgriff. Wir hatten uns im Rückbildungskurs kennengelernt und hatten so eine Krabbelgruppe für die Kinder zusammen und kannten uns daher, aber wir waren jetzt eigentlich gar nicht so super eng, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte passen und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Annelinde wirklich immer von einem Garten geträumt hat und quasi diesen Garten immer schon vor ihrem inneren Auge gesehen hat und geplant hat und darum, das war wirklich wirklich Fügung, dass wir just die gefragt haben und dass das auch so gut passt. Dass das, also es funktioniert einfach sehr gut miteinander.
Das ist super. Okay, kommen wir doch mal zu dem Punkt, wo du nicht hier warst, sondern im Studio. Ich erinnere mich auch, du sagtest ja so 2012, 2013, da bist du zumindest bei uns die ersten Mal, glaube ich, auch aufgetaucht. Du hast vorher schon Hörspiele und Hörbücher ein bisschen, zumindest Hörspiele gemacht.
Ja. Ich habe eigentlich so mit, das erste Hörspiel habe ich 2004 gemacht. Das war so eine Produktion von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers, eine kleine Produktion, die dann bei so einem RBB-Wettbewerb gewonnen hat. Mhm. Und der Preis war, glaube ich, dass das gesendet wurde.
Yeah.
Und man hinterher, wie war denn das? Es gab dann davon jedenfalls nochmal eine Neuauflage.
Wie das kleine Fernsehspiel quasi so ein bisschen, ja? Also fürs Radio.
Und es war ein geiles Format, weil die haben, die machen auch viel für Deutschlandfunk Kultur, heißt es ja mittlerweile. Ne? Damals hieß es ja noch Deutschlandradio Kultur. Diese kurzen Dinger, die da immer so zwischendrin kommen. Diese
Trailer? Jingles? Nee. Teaser?
Nee, das ist ein spezielles Format bei Deutschlandfunk.
Ah.
Wurfsendung. Ja. Mhm. Und die nehmen, oder zumindest war das für dieses Hörspiel so, die sammeln ganz viel O-Töne. in der Stadt, am Strand, im Park. Und aus diesen O-Tönen haben sie ein Hörspiel zusammengebaut, also haben das verskriptet, mhm, und haben das dann zu einer Handlung zusammengebaut. Und das haben wir nachgesprochen dann, also wir haben es dann gesprochen, wir Schauspieler, da habe ich übrigens auch Oliver kennengelernt.
Ah, da war Oliver?
Mein
Oliver. Dein Oliver, ich würde sagen,
ja,
danke dir.
Mein Oliver.
Ja.
Und dann haben sie es hinterher im Hörspiel mit den O-Tönen wieder verschnitten. Mhm. So, dass man eben diese Spielszenen hatte und dann aber wieder die O-Töne hatte. Und das war ein ganz spannendes Format und hat viel Spaß gemacht. Und davon gab es dann später noch mal, ein paar Jahre später, eine Neuauflage und dann gab es sogar mehrere Teile. Das erste ging, es waren immer so kurze Szenen, die um das Leben von so einer kleinen Gruppe von Jugendlichen gingen. Mhm. Und das umfasste aber mehrere Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, welche Altersspanne. Ich glaube, von 13 bis 30 oder so. Mhm. Und letzten Endes haben wir dann wann haben wir das letzte aufgenommen? 2012?
Okay.
Oder so? Oder noch später, weiß ich gar nicht mehr. Es gab dann eben Folgehörspiele davon und wir haben letzten Endes von 0 bis 100 gemacht. Also am Ende waren nicht mehr alle, mit 100 waren nicht mehr alle am Leben. Mhm. Und ganz lustig war auch die Folge 0, also wo wir dann nur Babygebrabbel nachgemacht haben.
Okay.
Das war echt ein total spannendes Format.
Was für einen Umfang hatte das dann, so pro gesendetes Hörspiel? Was für eine Länge? Halbe Stunde?
Oder so, glaube ich. Mhm. Und also es war, glaube ich, so pro Altersstufe 3 bis 5 Minuten oder so. Also okay. Ich glaube, speziell das Babygebrabbel war ziemlich kurz. Mhm. Und dann habe ich, das hat mir viel Spaß gemacht. Und genau, und dann habe ich gedacht, ja geil, eigentlich würde ich gerne mehr sprechen. Mhm. Und dann habe ich 2006 irgendwie selber Demos aufgenommen. Und dann bin ich mal zur Lauscher Lounge, zu einer Live-Veranstaltung gegangen und habe hinterher Oliver Rohrbeck angesprochen und habe gesagt, ich bin zwar jetzt keine renommierte Synchronstimme, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem mal Verwendung, und habe ihm mein Demo in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann hat er mich, ich glaube, 2 Wochen später angerufen und hat mir, das ist jetzt ganz lustig,
ja,
hat mir eben diese Rolle in Und nebenbei Liebe, was ja jetzt fortgesetzt werden wird.
Ja, weißt du noch mehr? Also ich weiß, dass es im Gespräch ist, aber ist es jetzt in trockenen Tüchern und entschieden, dass es weitergehen soll?
Also da es bereits bei Facebook publiziert wird, gehe ich mal davon aus.
Alles klar. Dazu muss man sagen, genau, das ist, glaube ich, einer der ersten, als Lauscher Lounge sich das Studio gegründet hat. Die Live-Veranstaltung gab es ja schon vorher. War das so der erste große Auftrag für Argon, für den Argon Verlag, die mittlerweile ja im selben Haus bei uns wohnen, also im selben Studio-Gebäudekomplex. Und so noch nicht dagewesene Hörspiel-Soap, wirklich im besten Sinne wie GZSZ oder Lindenstraße. Wobei, also es hat schon auch ein bisschen, also diese Komik des Wissens um dieses Format, ne? Also man kann diese Ironie, die ist schon auch immer wieder durchhörbar.
Absolut.
Und ich weiß, da habe ich gerade mein Praktikum gemacht in der Zeit und habe das noch so am Rande mitgekriegt und durfte auf jeden Fall noch ein paar Geschichten da mitwirken. Und da hat er dich gleich mit eingeladen. Genau, ich habe nämlich gelesen in den Credits, dass du dabei warst.
Also ich glaube, in der letzten Folge, ganz am Ende, tauchte meine Rolle das erste und einzige Mal auf. Mhm. Und dann ging es nicht weiter. Dann gab es keine weitere Staffel. Und ich war ganz traurig. Und darum freue ich mich jetzt total, dass es weitergehen wird. Und bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe noch keine Ahnung, wie es weitergeht und was es für meine Rolle bedeutet.
Aber wenn du gerade frisch dazugekommen warst, dann wirst du ja sicherlich noch dabei bleiben erstmal.
Da gehe ich mal davon aus, weil ich als uneheliche Tochter plötzlich aus dem Nichts auftauchte.
Ah,
also ein kleiner Skandal.
Nebenbei Line, Liebe. Bei uns hieß das, glaube ich, immer,
Das Leben ist kein Ponyhof.
Das war der Arbeitstitel bei
das
uns.
Das hätte ich eigentlich auch als Titel viel geiler gefunden, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe da drin, das hatte, glaube ich, von einer Freundin mal geschenkt bekommen. Ich habe da drin ein T-Shirt, da drauf steht, das Leben ist kein Ponyhof.
Ja, sehr schön. Dann weißt du, dass du das anziehen musst, wenn es weitergeht und du ins Studio kommst.
Unbedingt, stimmt.
Krass. Aber lass uns noch mal einmal den Sprung zurück machen, bevor du überhaupt dich entschieden hast, dass du in Richtung Schauspiel gehen willst. Also ich meine, du bist in Bielefeld geboren und bist ja dann zur Schauspielschule in Freiburg.
Genau. Ich habe richtig viel Aufnahmeprüfungen gemacht, also so die ganze
große Tournee. Okay, das heißt, du hast lange Wege gemacht und hast...
Ja, aber ich wollte ja nun mal nichts anderes.
Und okay, aber wie kam das? Ich meine, du hast hier schon das Buch liegen, was du später zumindest in Auszügen lesen wirst.
Ach, und sagst, das
hat ganz viel, das hat ganz viel damit zu tun, warum du Schauspielerin werden wolltest.
Soll ich es jetzt schon verraten, was es ist?
Darfst du gerne schon verraten.
Also ich habe hier Ronja Räubertochter liegen. Das war auf jeden Fall das Buch, was mich als Kind am meisten beeindruckt und geprägt hat. Und auch der Film dann mich ganz, ganz tief geprägt hat. Irgendwie, es hat mich so berührt und ich habe mich so da drin wiedergefunden. Und als ich diesen Film gesehen hatte und etwa zur selben Zeit kam auch Momo raus, der Film. Und ich hatte diese beiden Filme gesehen und dachte, das will ich auch. Ich will das aber auch jetzt sofort. Ich wollte eigentlich sofort zum Film am liebsten.
Also dir war schon klar, dass das gespielt ist und du wolltest unbedingt Schauspielerin sein. Du wolltest jetzt nicht das Leben führen wie Momo oder...
Nein, ich wollte dabei sein. Ich wollte bei so einer Produktion dabei sein.
Okay.
Und das war der Moment, da war ich ja ungefähr, weiß nicht, 10 oder so.
Und saß in deinem Kinderzimmer in Bielefeld und hast gesagt, Mama, ich will Schauspielerin werden.
Ja.
Ja?
Ja, so ungefähr.
Okay, wie fanden die das? Wie fanden sie das?
Die haben da nie ein Problem gehabt. Meine Eltern haben immer gesagt, ihr müsst mit eurem Beruf glücklich werden und nicht wir. Die haben uns immer in allem, was wir machen wollten, unterstützt. Also sie haben uns auch in Sachen, die wir nicht machen wollten, unterstützt. Also wir haben zum Beispiel meine Schwestern und ich habe 3 ältere Schwestern. Aha. Wir haben alle Instrumente gespielt und es gab immer wieder die Punkte, wo wir gesagt, also zumindest ich gesagt habe, oh, ich will nicht mehr und es macht mir keinen Spaß. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du spielst weiter Cello und du wirst es uns eines Tages danken. Und irgendwie haben sie recht gehabt. Weil, also ich kann jetzt nicht mehr Cello spielen, ne? Ich spiele nicht mehr Cello, seit ich mit der Schule fertig bin, aber nein. Stimmt gar nicht. Ich habe sogar früher aufgehört. Ich habe mit 16 aufgehört. Aber ich habe halt 8 Jahre lang Cello-Unterricht gehabt und konnte am Ende Bach-Suiten spielen. Das war schon toll. Und also zu wissen, dass ich das kann, also damals. Ne? Und ich weiß, wenn ich es jetzt wollte, dann wäre es ja nicht komplett weg. Ne? Ich habe sogar das Cello immer noch.
Ja.
Und ich habe dann auch Trompete gespielt. Das war das, was ich auf jeden Fall auch wollte, aber ich habe trotzdem nicht besonders fleißig geübt. Weder das eine noch das andere. Aber es ist irgendwie...
Aber du hast dadurch ein Gehör geschult und hast...
Ja.
Musikalität ist ja beim Schauspiel auch wünschenswert. Und du hast vielleicht kein absolutes Gehör, aber wahrscheinlich trotzdem die Abstufung zueinander kriegst du wahrscheinlich ganz gut hin. Und wenn du jetzt mal vielleicht auch eine Rolle hast, wo du ein bisschen was singen sollst, angesungen...
Es ist zumindest nicht fremd, ne? Ja. Und da bin ich schon ganz froh drum. Ja. Und bei den Sachen, was ich halt, also ich habe dann mit 12 oder 13, ich habe so gesucht, was kann ich machen, was irgendwie mit Schauspiel zu tun hat. Und da gab es jetzt nicht so viel für Kinder in Bielefeld. Und dann an der Musik- und Kunstschule, wo ich auch Jugendorchester gespielt habe, die hatten eine Pantomime-Gruppe. Ah. Und die wurde geleitet von einem Tänzer, der am Bielefelder Stadttheater auch getanzt hat. Und dann war ich wirklich von 12 oder 13 bis zum Abitur da in der Pantomime-Gruppe und später auch in der Modern-Dance-Gruppe und habe da ganz viel gelernt, worauf ich später auch aufbauen konnte. Sachen, die später in der Schauspielausbildung auch wieder auftauchten, die ich dann alle schon kannte, die mir total vertraut waren.
Und das war aber auch, als du das alles gemacht hast, schon klar für dich, dass das dann auch da weitergeht, dass du nach der Schule dann...
Das war auf jeden Fall klar, dass ich
das will. Zur Schauspielschule auch möchtest?
Ja. Und ich wusste auch, dass das kein leichter Weg ist. Und ich wusste, dass man da vielleicht auch mal arbeitslos ist und so. Und trotzdem habe ich aber immer gedacht, bei mir wird es dann so sein. Also wenn ich mit der Schauspielausbildung fertig bin, dann kriege ich da so mein erstes vielleicht an so einem mittleren Haus und mein erstes Festengagement und dann das nächste und dann vielleicht an einem größeren Haus das nächste Festengagement. So habe ich mir das vorgestellt.
Und dann vielleicht mal was drehen zwischendurch.
Genau, und kam dann gar nicht so.
Nee?
Nee, überhaupt nicht. Also ich kriegte dann mal einen Stückvertrag hier und eine Off-Theater-Produktion damit, die zwar Spaß gemacht hat, aber mit der man nichts verdient hat. Mhm. Und das lief also nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, muss ich ehrlich sagen.
Aber dann lass uns mal ganz kurz zu deiner Schauspielschulzeit noch mal kommen. In Freiburg, hast du dich da wohlgefühlt? Also ich meine, Süddeutschland? Also,
nein.
Tiefstes Süddeutschland?
Tiefstes Süddeutschland. Und es gibt ja viele, die ziehen nach Freiburg und finden das total super und muckelig und wollen da nie wieder weg. Und ich bin da nie so richtig heimisch geworden. Es ist irgendwie doch ein solch krasser Mentalitätsunterschied.
Auch wenn du in der Blase bist von quasi eigentlich Künstlern und Schauspielern. Und
auch dann. Es waren auch viele von denen an der Schauspielschule eher aus dem süddeutschen und Schweizer Raum. Und ich bin da irgendwie immer angeeckt, als ich dann in der Kneipe gearbeitet habe. Das war so meine Ersatzfamilie. Das war toll, da habe ich mich wohlgefühlt. Aber dann haben die mich, die Stammkunden, wir hatten viele Stammgäste, die dann da an der Theke saßen und fragen, ja, wie heißt du? Christiane. Ah, Christiane. Nee, Christiane. Ah, Christiane. Und wenn ich dann das dritte Mal gesagt habe, nee, ich heiße Christiane, dann wurden die wütend. Oder wenn ich die nicht verstanden habe in ihrem breiten Badisch, die dachten, ich mache mich lustig oder so, aber ich habe die teilweise wirklich nicht verstanden. Und
wenn die richtig loslegen, verstehst du die auch nicht.
Nee, und die waren auch, also Freiburg ist wirklich so nett und beschaulich und adrett und ich fand, es war immer ein bisschen wie ein Puppenhaus.
Ja, also ich war nur einmal da zu Besuch für einen Tag.
Genau. Aber knapp am Leben vorbei.
Das kann ich nicht beurteilen, aber so, glaube ich dir gerne.
Das war mein Empfinden und es waren viele, die waren so vordergründig nett. Da ist man halt nett zueinander, aber fand ich irgendwie nicht so aufrichtig. Und ich bin dann mit meiner Art, ich bin halt eher direkt und wenn man mich dann nach meiner Meinung fragt, dann sage ich die halt. Und das kam gar nicht immer so gut an, weil es war dann gar nicht unbedingt gemeint gewesen, dass ich meine Meinung wirklich sage, sondern dann sollte ich halt auch was Nettes sagen. Und ich habe halt immer so meine Meinung von Latz geknallt und es kam nicht immer gut an. Und ich hatte da echt Mühe und ich war dann froh. Ich bin schon im letzten Semester an der Schauspielschule, dann hatten wir schon unsere ZBF-Prüfung gehabt, also von dieser zentralen Künstlervermittlung.
Weil es ist ja staatlich anerkannt, das ist ja eine offizielle, oder?
Es ist keine staatliche, es ist eine private, aber wir hatten eben diese offizielle ZBF-Prüfung am Anfang, was auch an den staatlichen Schulen ist. Und das war das, dann war ich in der ZBF und das war das, was mir wichtig war. Und dann hatte mich einer gesehen von der ZBF, der fand mich gut und der hat mich dann angerufen und gesagt, guck mal, hier gibt's eine Musical-Fortbildung, willst du die nicht mitmachen? Die wird vom Arbeitsamt bezahlt. Und ich sagte, ja, ich bin ja aber noch auf der Schauspielschule. Und dann meinte er, ist egal. Du musst nur in Hamburg gemeldet sein. Und meine Eltern waren gerade nach Hamburg gezogen.
Also ach, wirklich?
Meine Eltern sind, nee, ich musste nicht in Hamburg. Ich musste aber irgendwie musste ich woanders, doch, genau, ich musste in Hamburg gemeldet sein, weil der von der ZBF Hamburg war und das befürworten musste.
Okay.
Und meine Eltern sind 1999 in Rente gegangen und sind dann nach Hamburg gezogen, weil meine Mutter daher kommt und ein Haus geerbt hat und so.
Okay.
Und dann habe ich mich also bei meinen Eltern angemeldet und dann habe ich diese Musical-Fortbildung gemacht, 3 Monate lang und bin eigentlich schon gar nicht mehr zur Schauspielschule gegangen. Und ich war einfach, ehrlich gesagt, ganz froh, als ich da weg war. Es gab schon Leute, die ich gern hatte und so, ne? Und meine Ersatzfamilie da in der Kneipe, die habe ich vermisst. Aber insgesamt Freiburg habe ich nicht so wirklich vermisst. Und an der Schauspielschule habe ich schon auch einiges gelernt, besonders in der einen Produktion, die wir da gemacht haben, also bei dem einen Stück, was wir gespielt haben. Aber ich habe auch einiges darüber gelernt, wie man es meiner Meinung nach halt besser nicht macht.
Okay. Und, hast du ein Beispiel?
Ich habe mich da, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht so drauf eingehen, das sind ja Menschen, die es noch
gibt. Du musst ja auch keine Namen nennen, es geht ja einfach nur darum, um Methoden oder um...
Also die haben,
Herangehensweisen.
Haben teilweise Sachen gesagt, die klangen ganz toll. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn es hart auf hart kommt, dann gilt das gar nicht. Und ich habe mich da teilweise allein gelassen gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, die sind bei mir, solange alles gut klappt. Und wenn ich an meine Grenzen komme, dann stehe ich aber allein da. Dann fehlte mir plötzlich der Rückhalt von meinen Lehrern. Mhm. Und anders war das eben bei dieser einen Produktion. Da haben wir gespielt im Dickicht der Städte von Brecht. Und das war ein ganz junger Gastregisseur, der war also gerade mit seinem Regiestudium fertig. Und der hat sich aus verschiedenen Semestern die Leute zusammengesucht, die er für die Produktion haben wollte. Und ich habe eine der beiden männlichen Hauptrollen gespielt. Und das war wirklich so, für mich wirklich total geil und ich war total überwältigt. Ich habe es auch erst gar nicht geschnallt. Also ich meine, ich wusste dann, okay, ich bin dabei. Dann hatten wir das erste Treffen alle gemeinsam und da hat jedem gesagt, welche Rolle er oder sie zu spielen hat. Und ich hatte das Stück dann inzwischen gelesen. Und als er dann bei mir ankam und mir sagte, du spielst Schlink, ich habe erst gar nicht geschnallt, welche Rolle das ist, weil ich gar nicht glauben konnte, dass er mir diese Rolle gibt. Mhm. Und der war immer da. Der hat, also wenn ich an meine Grenzen kam, dann hat er gesagt, pass mal auf, ich erwarte von dir, dass du jetzt springst. Ich verspreche dir, ich bin da und fange dich auf, aber springen musst du jetzt. Und so, da hatte ich eben, habe ich so einen Rückhalt, so eine Unterstützung gespürt.
Und, das und du war meinst, dieses Vertrauen zu haben, die Kontrolle abzugeben, also auch, dass man Töne produziert zum Beispiel, auch wie vor Mikrofon, die vielleicht nicht cool oder sexy klingen, aber sie passen für die Emotionen, die transportiert werden sollen?
Ja, also, und ich musste extreme Dinge tun, so, wo ich mich erst nicht richtig getraut habe oder so. Und der hat mich da ganz toll unterstützt. Und das war wirklich eine tolle Produktion, wo ich ganz, ganz viel gelernt habe.
Okay, schön.
Und das habe ich
nicht mehr so häufig
danach in der Schauspielschule nicht mehr erlebt. Und danach habe ich es in Off-Theaterproduktionen noch gehabt.
Dass jemand mit dir gearbeitet hat, richtig?
Genau.
Ja?
Okay. Bei meinen Stückverträgen an so staatlichen, normalen Häusern.
Da passiert dann wahrscheinlich gar nichts mehr, ne?
Ja, nicht. Ja. Und ich habe da dann auch an den offiziellen Häusern habe ich ja auch nicht dann irgendwie die großen Rollen spielen dürfen oder so, ne? Sondern es waren dann eben kleinere Sachen und mal Weihnachtsmärchen und dann nochmal Weihnachtsmärchen und so. Und das hat mich nie an meine Grenzen gebracht. Mhm. Und das ist was ich so mag und was ich auch ein bisschen vermisse, dieses an die Grenze zu kommen und dann Leute zu haben, die mit mir arbeiten, dass
man ein Stück die Grenze verschiebt.
Genau, ja. Dass man da weiterkommt.
Ja. Voll schön.
Ja.
Aber beim Musical, bei dieser Musical-Ausbildung wahrscheinlich auch nicht unbedingt, oder?
Da das bin ist ich sehr an meine Grenzen gekommen.
Ja? Also von der Bewegung.
Singen ist wirklich eher nicht so, ne, ich treffe schon die richtigen Töne, aber ich habe halt eher so eine Kinderliederstimme oder Volkslieder.
Ja.
Und dann wurde ich danach tatsächlich, weil ich hatte ja diese Musical-Fortbildung gemacht, dann wurde ich von der ZBF 2-3 Mal zu irgendwelchen Musical-Auditions geschickt.
Yeah.
Und ich dachte, okay, da muss ich
wahrscheinlich
jetzt
in Hamburg gehen. Auch, oder? Ich meine, wo sind die größten und bekanntesten?
Ich glaube, auch mal in Hamburg. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Hm. Und das war für mich der Horror. Und ich habe dann gedacht, okay, was singe ich?
Aber hast du eine Produktion mal bekommen?
Nein.
Hast du mal gemacht?
Nein.
Nein?
Nein, Gott sei Dank.
Und du warst quasi ja nicht froh, oder was?
Das war nicht meins. Also es war trotzdem, diese Musical-Fortbildung war eine geile Zeit. Das war ein bisschen wie Ferienlager. Das fand statt in Bad Gandersheim und wir waren untergebracht alle in einem in einer stillgelegten Reha-Klinik.
Mhm.
Und ja, wir haben halt jeden Tag Schauspiel und Tanz und Gesang und so gehabt und das habe ich auch viel gelernt und hat viel Spaß gemacht.
Mhm.
Aber es hatte wirklich so eine 3 Monate Ferienlagerstimmung. Aber das mit dem Singen, also ich habe einfach überhaupt null die Musical-Stimme. Und dann habe ich gedacht, was soll ich jetzt machen? Soll ich da zu einer Musical-Audition gehen und einen Musical-Song vorsingen? Das kann ich nicht. Das klingt kacke. Und dann habe ich gedacht, na, was kann ich singen? Und dann habe ich ein Volkslied gesungen.
Mhm.
Und die saßen da wirklich mit offenem Mund und sagten, das war ja mal, habe ich gesagt, ja, was anderes. Ich wurde nicht genommen. War auch okay. Wäre echt nicht meins gewesen.
Haben Sie den Satz nicht vollendet?
Nee.
Okay.
Habe ich gemacht.
Okay. Mal was anderes, sehr schön. Aber ich meine, die.
Aber weißt du, das ist
Coronis was. Coronis muss man ja auch erstmal haben dann.
Das ist ja das, was ich kann. Ah. Also dachte ich, ich präsentiere doch lieber das, was ich kann und nicht das, was ich nicht kann. Ah. Und ich wusste ja, dass ich nicht Musical singen kann. Ah. Also von daher war schon okay und es war dann auch schnell vorbei mit irgendwelchen Musical-Auditions.
Ja. Und wie hat es sich dann nach Berlin verschlagen? Durch eine Off-Produktion oder wusstest du, du willst eh hierher?
Ah, ich habe immer davon geträumt, mal in Berlin zu wohnen. Und ja. Dann hatte ich...
Also, immer? Also was wann,
also, ich
wann,
war das erste Mal in Berlin,
Berlin
mit 16, glaube ich. Okay. Oder
mit 16 der Schule oder 17. Noch, oder was?
Nee, da bin ich mit einer Freundin, bin ich einmal nach Berlin gefahren und wir hatten hier Bekannte, die wir besucht haben und wo wir wohnen konnten. Und ich fand das toll und dachte immer, ah, aber ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde, so eine große Stadt und so. Und genau, ich war mit der Musical-Fortbildung fertig und dann stand ich da. Und war ja nichts. Also ich hatte ja natürlich kein Engagement, hatte irgendwie nicht so geklappt.
Aber hattest du ursprünglich vielleicht mal als Kind oder dann in der heranwachsenden Adoleszenzzeit irgendwie diese Idee, dass du eines Tages irgendwo entdeckt wirst? Oder war es einfach, du willst machen?
Das nicht. Es war schon für mich dann...
eine realistische Vorstellung?
Ja, und ich wollte zum Theater. Ja, also okay. als ich das so beschlossen habe, da hätte ich gerne Film gemacht, so mit 10. Aber dann in der Pubertät, da kam ich dahin, ich will seriös, Schauspiel, richtiges Schauspiel machen. Und ich bin als Jugendliche, ich habe mir jedes Schauspiel im Bielefelder Stadttheater angeguckt. Und, also ich bin wirklich so viel wie sonst nie wieder.
Ist das ein Theater? Ich kenne das nicht.
Ich glaube, so ein gutes Mittelklasse-Theater, ja. Was so ein Drei-Sparten-Haus. Ich habe dann mit 15 bin ich in einen Extrachor gegangen am Theater. Das ist der Chor, der in Opernproduktionen oder auch Musicalproduktionen den Hauptchor, den richtigen Theaterchor verstärkt bei größeren Sachen. Und ich bin da im Theater ständig ein- und ausgegangen.
Ach krass, okay.
Vor und hinter der Bühne. Und habe dann auch, dann hatte ich irgendwann eine Regiehospitanz gemacht und so. Und dann war ich aber ja mit diesem allem fertig und hatte natürlich nicht das Engagement, was ich mir so gedacht hatte. Und war aber ja, wenn ich mich arbeitslos gemeldet habe, habe ich ja auch nichts bekommen, weil woher, ne? Ich habe ja nichts vorher eingezahlt. Ja. Und war irgendwie ein doofer Status. Und ich weiß gar nicht mehr. Ach genau, ich war irgendwann, ein paar Monate vorher hatte ich mal das Bedürfnis, ich muss mal für mich sein, ich muss mal ans Meer und wollte ich irgendwo hin, wo möglichst wenig Leute sind. Und dann bin ich auf eine Hallig und habe dann Ferien, war irgendwie, ich weiß nicht, eine Woche oder so, keine Ahnung, auf Hallig-Hoge. Im nordfriesischen Wattenmeer.
Ja, schön.
Und das war ganz schön und da habe ich irgendwie ein paar Bekanntschaften getroffen. Und dann war ich mit der Musical-Fortbildung fertig und plötzlich bekam ich einen Anruf. Dann bekam ich erstmal einen Anruf, ob ich nicht eine Klassenspielregie an der Waldorfschule in Bielefeld übernehmen könnte. An der Waldorfschule werden ja immer in der 8. und in der 12. Klasse, mit der ganzen Klasse wird ein Theaterstück aufgeführt. Ja. Gehört richtig zum Lehrplan dazu, also ist keine freiwillige Veranstaltung oder so. Und da habe ich erstmal gesagt,
genau, nee. In der Zeit war ich ganz kurz Waldorfschüler.
Ah, echt?
Aber egal, erzähl weiter.
Und dann habe ich erstmal gesagt, nee, kann ich nicht. Ich dachte, mit 14-Jährigen, ich bin doch nicht bescheuert und Regie kann ich ja eh nicht. Und das hatte meine ehemalige, ich bin selbst dort zur Schule gegangen. Ne?
Ah, ja, okay.
Und dann hatte, es war eben meine ehemalige Französischlehrerin, die mich da angerufen hatte. Und dann habe ich hinterher so gedacht, warum eigentlich nicht? Habe ich da jetzt wirklich viel zu verlieren? Das Publikum ist ja bei so Klassenspielen generell ein sehr wohlwollendes.
Ja.
Und vielleicht mache ich das auch gar nicht schlechter als so einen Klassenlehrer. Und dann habe ich das doch gemacht. Und dann habe ich eben erstmal diese Regie gemacht. Das hat mich total an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht. War sehr anstrengend, aber hat auch total Spaß gemacht. Und dann war ich hinterher wieder nichts. Hatte ich ja wieder nichts. Dann bekam ich diesen Anruf von meinem Bekannten von der Hallig. Der fragte, ob ich nicht da den Sommer über kellnern wollte in einer Teestube.
Ja, wie schön. Schön aus Riesentee raushauen.
Ja, und dann bin ich, heute ja nichts Besseres zu tun, bin ich also wieder auf die Hallig und habe da gekellnert. Und dann bekam ich von der ZBF mein erstes Weihnachtsmärchen-Engagement vermittelt in Wilhelmshaven. Dann bin ich also von der Hallig direkt nach Wilhelmshaven und habe da Weihnachtsmärchen gespielt. Und ich hatte in der Zwischenzeit, war ich ja in Freiburg, hatte ich meine Zelte ja längst abgebrochen. Ich hatte meinen ganzen Kram bei meiner Schwester untergestellt. Mhm. Und dann war ich also in Wilhelmshaven. Und als das dann zu Ende war und dann Weihnachten vorbei war und so, da war ich dann ja mittlerweile über ein Dreivierteljahr lang eigentlich nirgendwo mehr zu Hause gewesen. Mhm. Ne, erst diese Fortbildung, dann Bielefeld, dann die Hallig, dann Wilhelmshaven. Und das war sehr schön und sehr aufregend alles. Aber irgendwie hatte ich dann das Bedürfnis, mal wieder irgendwo zu wohnen.
Und dein Zeug zu haben.
Ja.
Ja. Und dein Kinderzimmer, die Reste.
Ja, nee, das Kinderzimmer gab es ja nicht mehr. Meine Eltern waren ja nach Hamburg gezogen.
Ja.
Dann bin ich nach Berlin gezogen. Hab gedacht, na, ich probiere das erstmal. Und dann hatte ich eine Wohnung gefunden, tatsächlich in der Parallelstraße von Freunden von mir, die da wohnten.
Mhm.
Auch Schauspieler, Künstler, die auch so eine Performance, ich nenne es mal Performance-Gruppe, aber das geht weit über Performance hinaus, was die machen.
Okay.
Aber egal, jedenfalls hatte ich also ganz nah dann auch schon mal so einen Punkt zum Andocken. Und dann bin ich 2002.
Wo war das, Kreuzberg?
Nee, das war Prenzlauer Berg,
ah, ja.
In der Finnländischen Straße. Das ist da beim S-Bahnhof Bornholmer Straße.
Mhm.
Also quasi Grenzgebiet.
Ja.
Und dann habe ich da 5 Jahre gewohnt. Und hatte aber ja trotzdem kein Engagement. Ne?
Mhm.
Und dann brauchte ich ja irgendwie einen besseren Status als arbeitslos ohne Bezüge. Dann habe ich mich immatrikuliert.
Wie läuft das denn überhaupt?
Ja, dann
arbeitslos
hast du halt
ohne Bezüge.
Arbeitslos ohne Bezüge, bist du halt arbeitslos ohne Bezüge. Man muss zusehen, wie du irgendwie, dann kannst du halt, so, also damals war das dann halt Sozialhilfe, was man beantragen konnte.
Hartz IV, ALG II.
Das kam dann später, später hieß es dann Arbeitslosengeld II. Aber damals war das noch Sozialhilfe und das fand ich auch doof und wollte ich eigentlich nicht und dachte, nee, da muss ich mir jetzt halt einen Job suchen. Und dann war es aber schwierig, einen Job zu finden, so als arbeitslos ohne Bezüge.
Ja.
Und dann habe ich mich immatrikuliert, weil als Student war es viel leichter, einen Job zu finden.
Mhm.
Und dann war ich halt offiziell Studentin. Ich habe nicht so wirklich studiert. Was ich aber gemacht habe, ich habe mich...
Für was denn eingeschrieben? Theologie? Weil
nee, für Skandinavistik und Niederlandistik.
Ah ja.
Und dann, aber was ich gemacht habe, ist die Sprachkurse besuchen. Ich habe also Niederländisch und Schwedisch gelernt.
Mhm.
Und den Rest habe ich nicht besucht. Das fand ich auch nicht so spannend und es war ja auch für mich vollkommen klar, das will ich ja gar nicht. Aber Sprachen, dachte ich immer, ist ja geil. Ich fand toll die Idee, vielleicht Astrid Lindgren mal im Original lesen zu können.
Hast du es probiert?
Ja.
Und?
Geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Mhm.
Ging dann aber tatsächlich. Nach 3 Semestern Skandinavistik.
Zumal du das Buch kanntest sowieso und dann ungefähr
und
wusstest du.
Klar habe ich nicht jedes Wort verstanden, aber doch, da habe ich schon ziemlich schnell ziemlich viel gelernt. Also so passive Sprachkenntnisse sind auch noch durchaus vorhanden, aktiv jetzt nicht mehr so.
Mhm.
Aber wenn ich es lese, dann verstehe ich schon viel.
Ja, cool.
Also jetzt so Alltagssprache, nicht irgendwie Fachliteratur.
Ja, klar.
Also, ne? Aber um im Urlaub klarzukommen mit dem, was man dann so liest, was man so an Schildern liest oder...
Um ein bisschen Köttbullar zu bestellen. Oder sagen die Köttbullar?
Köttbullar,
ne? Ja.
Oder im Supermarkt einzukaufen oder so, ne? Dafür reicht's.
Ja.
Und dann habe ich einen Nebenjob gehabt und da habe ich Nachtwachen gemacht in der Demenzkrankenpflege.
Oha.
Ja, das war ganz schön anstrengend. Und dann habe ich Off-Theater gemacht und dann hatte ich mal einen Stückvertrag wieder und also, dann war ich noch mal zum Weihnachtsmärchen in Wilhelmshaven und dann hatte ich einen Stückvertrag in Celle und eben Off-Theater-Produktionen. Und so, aber das reichte ja nie irgendwie zum Leben.
Mhm. Klar.
Also dann, mit dem Nebenjob ja, ne? Dann reichte es zum Leben.
Mhm.
Und das ging dann ein paar Jahre so. Und dann habe ich eben so 2006 mir ein Herz gefasst und gedacht, eigentlich Das mit dem Sprechen, das macht mir echt Spaß. Und das empfinde ich auch nicht als Notlösung oder Trostpreis, sondern das finde ich so geil, weil man dabei ja auch, das ist das, was ich so mag. Bei Hörspiel kann es ja alles sein. Und das kommt überhaupt nicht drauf an, was du jetzt optisch für ein Typ bist.
Ja.
Das fand ich am Theater, wenn ich
Vorsprechen hatte. Weil du wirst klassisch besetzt,
so,
ne? Auch beim Film ist ja noch viel doller.
Genau,
Typ besetzt.
Du wirst irgendwie in eine Schublade gesteckt und wenn du nicht in eine Schublade passt, dann ist es schon mal schwierig. Mhm. Und in diese typischen Schubladen passte ich halt nicht so rein. Ne? Mhm. Ich war nicht irgendwie das süße Mädchen, ich war aber auch nicht irgendwie die Verführerin oder der Vamp oder sonst wie. Also ich passte nicht so in diese Rollen rein.
Ja.
Und aber vor Mikro spielt es halt überhaupt keine Rolle.
Mhm.
Da kannst du dann alles sein und das finde ich so geil und das macht so Spaß.
Mega.
Und du kannst ganz anders auf die Kacke hauen.
Ja.
Und dann habe ich eben wirklich jahrelang, würde ich sagen, gesät. Und es wurde dann auch so langsam mehr, dass ich irgendwie als Sprecherin Sachen gemacht habe. Aber ich brauchte immer noch einen Nebenjob. Und dann wurde ich schwanger. Und dann konnte ich Gott sei Dank meinen Nebenjob kündigen und mit gutem Gewissen Hartz IV beantragen.
Mhm.
Weil als es schwanger konnte ich natürlich nicht irgendwie Nachtwachen in der Demenzkrankenpflege machen.
Nee, klar.
Und ich dachte auch, geil, will ich nie wieder machen. Gott sei Dank bin ich da raus.
Also von dir aus hättest du sonst so nicht gekündigt, meinst du erstmal? Dann hättest du wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre weiter gemacht.
Du kannst ja auch nicht einfach, wenn du einen Job hast,
ja,
und dann zum Jobcenter gehst und sagst, ich will den Job aber nicht mehr machen, ich will jetzt Hartz IV haben, dann zeigen die dir aber einen Vogel.
Mhm.
Aber so, ich hatte einen Attest von meiner Ärztin, dass ich das nicht mehr machen darf.
Ja, klar.
Die hat mir schon lange gesagt, sie machen sich damit kaputt, sie ruinieren sich die Gesundheit. Also ich meine, ich bin ja eh nicht gesund, also ich bin schon gesund, aber ich habe halt Diabetes und schon seit 25 Jahren.
Okay.
Nein. Doch.
Dann wird man schnell erwachsen mit, oder?
Seit fast 25 Jahren.
Wenn man sowas hat, was man viel kontrollieren muss täglich, mehrmals.
Ja, ich war ja Gott sei Dank schon erwachsen, als ich es kriegte.
Okay.
Meine Mutter hat gesagt, Gott sei Dank bist du schon aus dem Haus.
Hm.
Man lernt relativ schnell damit umzugehen. Also ich finde, Diabetes ist echt eine Krankheit. Von den chronischen Krankheiten hat man es damit noch relativ gut getroffen.
Hm.
Gibt viel Schlimmeres. Und dann,
aber du meinst, sowas wie der Nachtschicht ist halt zusätzlich belastend und dann für den Blutzuckerspiegel
halt
nicht gut
genau
und so?
Genau, das alles, was so den Biorhythmus durcheinander bringt,
ja,
bringt auch den Blutzucker durcheinander.
Hm.
Das ist halt nicht gut. Ich meine, es ist sowieso nicht besonders gesund, ne, wenn der Biorhythmus ständig so gestört wird.
Ja.
Ja, dann habe ich in der Schwangerschaft auch echt den Nachtschlaf schätzen gelernt.
Denn danach aber auch erstmal dann eine Zeit lang nicht stattgefunden hat.
Das erste Jahr war hart. Da,
Tell me about it.
Bin ich, glaube ich, echt, habe ich einige graue Haare gekriegt.
Hm.
Aber habe ich trotzdem nicht bereut. Habe ja ein tolles Kind. Ne?
Mhm. Der auch schon Schauspieler werden möchte oder ist oder der spielt zumindest.
Ja.
Also ich habe schon das Gefühl, ihr habt jetzt eine richtige eigene neue Dynastie, die ihr da ins Leben gerufen habt.
Ja, der
also
ist ja erfolgreicher Konkurrenz als wir als Schauspieler, muss man ja ehrlich sagen.
Oder so.
Also er hat jetzt halt letztes Jahr eine Fernsehsache gedreht. Also für eine Fernsehserie hatte er eine Episodenrolle und hatte eine Rolle in einem Kinofilm.
Mhm.
Und er hat halt echt.
Du hattest mir, glaube ich, erzählt, als er bei dem Casting da war. Ja, genau. Mhm.
Also, der hatte schon mehr Castings als ich in meinem ganzen Leben.
Aber für ihn war auch klar, er will zum Fernsehen oder zum Film.
Ja, ich glaube, das kam, weil eine Freundin von uns, also beziehungsweise die Tochter von Freunden von uns, die hatte sich beworben bei einer Kinderschauspielagentur. Und das hat ihn schon angespornt. Da wollte er das auch. Dann haben wir das probiert, da war er 7.
Mhm.
Und dann hat das nicht geklappt. Die haben dann gemeint, wenn es ihnen ernst sei mit der Schauspielerei, müsse er Unterricht nehmen. Wo ich dachte, hä, seid ihr doof? Dem muss das gar nicht ernst sein, der ist ja 7. Ne? Also voll okay, wenn er das jetzt geil findet und in einem Jahr nicht mehr.
Ja.
Und dann war das erstmal wieder vom Tisch. Und dann hat diese Tochter von den Freunden tatsächlich Hauptrolle gekriegt in einem Kinofilm, der letztes Jahr dann endlich rauskam. Mhm. War schon lange fertig, aber kam letztes Jahr dann endlich in die deutschen Kinos. Invisible Sue.
Okay.
Sie hat da die Hauptrolle gespielt. Und das war, als sie diese Dreharbeiten hatte, für ihn wieder so ein Punkt, wo er dachte, er will sich bewerben in einer Kinderagentur. Mhm. Und dann haben wir es wieder probiert bei einer anderen Agentur und die hat ihn aufgenommen und dann kam das so. Und ich glaube, Theater will er nicht. Nee, der will schon filmen. Mhm. Und wie gesagt, hat einiges so an Castings.
Ja, krass.
Ja.
Okay, aber wir springen. Du warst schwanger und du hast den Job gekündigt und warst in Berlin und hast da aber schon das Sprechen entdeckt und hast...
Wie gesagt, es wird dann so langsam mehr. Mhm. Und dann habe ich mich, als ich aber so mit Baby zu Hause saß und dachte, ey, langsam verblöde ich hier, wenn ich nicht wieder was zu tun habe. Ich will nicht, dass alles einrostet. Und dann habe ich mich bei so einem Hörspielforum angemeldet, wo, das war ein Hobby-Ding, wo Leute halt dezentral Hörspiele produzieren aus Lust und Laune.
Okay.
Und da gibt es ein großes Gefälle von ganz fantastischen Leuten und wirklich den, ja, deutlich hörbaren Laien. Mhm. Und da bekam ich dann plötzlich die ganzen großen Rollen. Dann durfte ich da die größeren Rollen sprechen und habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Mhm. Robert Frank zum Beispiel, Dagmar Bittner.
Ja.
Marc Schülert, mit dem ich mittlerweile, also ich mache jetzt schon seit vielen Jahren nichts mehr für dieses Hörspielprojekt, weil ich ja da einfach rausgewachsen bin. Aber mit mir sind da eben viele andere Kollegen, die ich darüber kennengelernt habe, auch rausgewachsen. Und mit einigen davon habe ich halt dann schon wieder Sachen gemeinsam gemacht. Also Marc Schüler zum Beispiel hat zusammen mit Dirk Hardigen und Detlef Tams dieses Mini-Liebhaber-Hörspiel-Label Der Ohrenkneifer. Mhm. Ja, du darfst mir gerne noch was nachschenken.
Ich schenke dir noch einen kleinen Schluck nach. Ja.
Danke.
Ich habe ein Glas Wasser dazwischen eingeschoben, ja, nur zur Bemerkung. Also ich mache es nacheinander.
Und ich mische mir das wieder. Ja. Und die machen ganz tolle, hochprofessionelle Hörspiele mit aber einem echt winzigen Budget. Und man hört es eben nicht an, dass das Budget winzig ist.
Dezentral, das heißt, jeder nimmt teilweise, wo er kann, bei sich zu Hause auf und es
die
wird
machen das, die machen das teils dezentral, aber teils auch nicht. Also einige von den Produktionen der letzten Jahre vom Ohrenkneifer habe ich bei mir also alle Berliner Sprecher bei mir aufgenommen und dann wurden bei Detlef Tams alle Hamburger Sprecher aufgenommen. Und
hast
dann
du eine Kabine zu Hause?
Ich habe so eine selbstgebaute, die aber ganz okay klingt.
Okay.
Und dann schneidet Marc Schülert in der Nähe von Lüneburg, wo er wohnt, das Ganze zusammen. Und also so in der, ich sag mal, Hörspiel-Nerd-Szene ist der Ohrenkneifer schon ein Begriff, wirklich. Mhm. Und mit denen habe ich halt einige Produktionen gemacht, ganz tolle Produktionen, was voll Spaß gemacht hat. Und dann habe ich halt teilweise da so ein bisschen auch Dialogregie übernommen und aber eben auch Rollen gesprochen. Und also ich habe da einfach wirklich über dieses Hörspielprojekt ganz tolle Leute kennengelernt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es ist auch okay, dass ich da jetzt raus bin.
Okay. Weil das dann, aber genau, dann wäre ja noch interessant, wie dann der Sprung in Anführungsstrichen vom Hörspiel zum Hörbuch ist. Also ich meine, war für dich. Weil es ist ja schon doch nochmal ein anderes Genre. Und es ist eine ganz andere Herausforderung.
Jein, finde ich. Also klar, es ist ein anderes Genre, aber trotzdem, für mich hat beides ganz viel mit Schauspiel zu tun. Und
Keine Frage. Ist
ganz nah dran. Klar musst du das Geile beim Hörspiel ist ja, dass du mit anderen spielst. Und beim Hörbuch musst du natürlich irgendwie anders lange die Spannung halten können. Aber trotzdem macht es mir... Ja, es ist schon immer so ein Geschenk, wenn ich Hörspiel machen kann, weil es einfach natürlich nicht so viel ist. Mhm. Weil es eben nochmal diese Nische in der Nische ist. Aber Hörbuch macht mir schon auch echt viel Spaß, weil ich da kann ich ja genauso in die Rollen einsteigen. Klar, ich spiele nicht ganz so viel, ganz so intensiv wie jetzt irgendwie bei einem Hörspiel, aber ich kann ja noch mal ganz anders in die Geschichte eintauchen, weil ich halt auch die Erzählpassagen habe.
Ja, klar.
Und das ist was, wo ich gemerkt habe, also ich habe als Kind unheimlich viel gelesen und bin da wirklich in anderen Welten verschwunden und versunken. Und das ist das, was ich auch beim Hörbuch so mag.
Schaffst du das auch, dass du selber wirklich eintauchst oder bist du trotzdem in der Außenperspektive und nimmst dich in deiner Performance noch wahr? Oder switcht das die ganze Zeit?
Das kommt sehr aufs Buch an. Also je besser mir das Buch persönlich gefällt und je besser es geschrieben ist, desto mehr gelingt es mir, da wirklich einzutauchen. Mhm. Und
dann ist es ein Selbstläufer.
Ja. Also das merke ich. Ich lese ja auch nach wie vor zu Hause viel vor. Ne? Mhm. Und
mein Sohn liest du auch laut zu Hause vor?
Also, ja, ich lese meinem Sohn ja vor.
Ach so, das meinst du? Ich dachte nur, wenn du als zur Vorbereitung. Aber kommen wir
dafür zur Vorbereitung lese ich leise.
Ja.
Aber ich lese ja meinem Sohn vor.
Ja.
Viel immer noch. Und er liebt es. Und jetzt sind wir gerade schwer im Harry Potter Fieber, beziehungsweise wir sind jetzt gerade durch mit dem letzten Band.
Wirklich?
Ja.
Habt ihr aber auch, ist ein bisschen, wie lange habt ihr gebraucht? 3 Jahre?
Ja, also es gab dazwischen eine lange Pause, wo dann andere Sachen waren. Wir hatten, ich glaube, vor über 2 Jahren hatten wir die ersten Bände gelesen. Genau, da war zum 9. Geburtstag hat er das erste Mal einen Zauberstab bekommen, der dann sofort beim Geburtstag zerbrochen ist. Es gab viele Tränen.
Ja. Warte mal, wie alt ist er jetzt?
Gerade 11 geworden.
Okay, das heißt, er hat wahrscheinlich noch nicht die Filme mit dir geguckt.
Bis zum 6. haben wir sie inzwischen alle geguckt. Wir haben sie aber immer erst geguckt, nachdem wir auch die Bücher gelesen hatten.
Okay.
Und wir haben jetzt bei den letzten festgestellt, wenn wir sie relativ kurz auf das Buch gelesen haben, also relativ bald danach, ist man ein bisschen enttäuscht, weil die Erinnerung noch so frisch ist und dann doch so stark eingedampft wurde das Ganze oder teilweise auch verändert. Das ist dann einfach, ja, dann fehlt einem was. Ich glaube, es ist besser, es mit ein bisschen Abstand dann zu gucken.
Mhm.
Er würde jetzt gerne schon den 7. Teil gucken.
Na klar. Wobei, das ist echt schon auch eine andere Nummer, ne? Das wird ja echt ein bisschen brutaler, ein bisschen gruseliger, ein bisschen dunkler.
Aber der ist da irgendwie ziemlich abgebrüht.
Okay.
Und natürlich kennt er mittlerweile ja auch, er weiß ja, wie das ist, ne? Er weiß ja, wie das ist an einem Set. Das heißt, wenn es irgendwie gruselig wird, dann stellt er sich vor, wer da alles hinter der Kamera steht und wo der Tonmensch steht und der Beleuchter und der Kameramann und dann kann er das notfalls abstrahieren oder wo jetzt die grüne Wand ist.
Mhm.
So. Ja. Das ist für ihn der große Traum, mal eine Produktion zu machen, wo er von einer grünen Wand spielen darf.
Yeah.
Naja, und jedenfalls, weswegen ich drauf kam, ist, diese Bücher, klar, es sind Kinderbücher und Trivialliteratur, ich lese ja sowieso nur Trivialliteratur, die Hochliteratur durfte ich bislang ja noch nicht einlesen.
Hast du noch nicht? Keine Klassiker? Doch, ich glaube, bei Audible habe ich 1-2 Klassiker gefunden, oder? Oder zumindest mal so passagenweise? Nee. Also,
ich habe Trivialliteratur.
Alle Genres schon dabei? Thriller, Krimi,
ja.
Vampir-Erotik,
Kinder,
Roman,
Jugend, historisch,
ich würd sagen, genau. Schon Kinder, so Jugend.
Sachbuch hatte ich noch nicht.
Sachbuch hat es noch nicht, genau.
Kinder und Jugend mache ich total gerne. Ich finde einfach gut geschriebene Kinderbücher zeichnen sich ja dadurch aus, dass man sie auch als Erwachsener gerne liest.
Ja.
Und Harry Potter ist sowas.
Es ist doch gut geschrieben,
ja,
würde ich sagen.
Es ist richtig gut geschrieben.
Ich kenne auch Erwachsene, die das gelesen haben.
Beim Vorlesen merke ich so, also jetzt gerade beim letzten Teil, der ist ja sowas von spannend. Wir konnten immer alle, also Oliver wollte dann auch immer mit zuhören und wir konnten kaum aufhören. Wir haben diesen letzten Band, der auch echt dick ist, wirklich in relativ, gut, das war jetzt auch Corona, von daher auch irgendwie mehr Zeit, aber in wirklich relativ kurzer Zeit gelesen. Aber da merke ich einfach, das ist verdammt gut geschrieben und auch gut übersetzt. Man stolpert nicht, man holpert nicht, das flutscht und man steigt voll ein.
Und ich wollte gerade fragen, steigst du voll ein? Also gibst du den Rollen alle auch wirklich eine Färbung? Versuchst du, also zu Hause machst du richtig Performance für deinen
Ich bin jetzt ja nicht irgendwie Kathleen Gavlich oder Stefan Kaminski. Ne? Ich bin nicht so ein Stimmenmorpher, das kann ich nicht.
Aber Rufus Beck macht das ja auch, er hat ja die Potter-Romane gelesen und der geht da auch relativ deutlich rein, glaube ich. Hast du mal reingehört?
Nee, wir haben tatsächlich 2 Bände, glaube ich, als Hörbuch, aber von dem Felix von Manteuffel gelesen, nicht von Rufus Beck.
Okay.
Und so extrem, also ein bisschen extremer, als ich es jetzt bei meinen Hörbüchern mache, mache ich es ja schon, weil kannst du halt eigentlich nur bei Kinderliteratur machen.
Ja.
Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich mal falsch liege. Aber ich versuche schon immer jeder Figur eine eigene Farbe zu geben.
Ja.
Ne? So ein bisschen einen eigenen Duktus.
Ja.
Und manchmal, also erinnere ich mich ja auch nicht mehr, deswegen bin ich im Studio immer so Gott froh, dass es einen Techniker gibt, der das mit markiert und mir
dann
vorspielen kann, was ich da gestern angelegt habe.
Ja.
Ich weiß das manchmal schon nach der Mittagspause nicht mehr.
Hm.
Und wenn ich zu Hause beim Vorlesen falsch bin, dann sagt mein Sohn halt, das ist die falsche Stimme.
Ja.
Dann muss ich erst mal wieder ausprobieren und das wiederfinden. Und dann
sehr gut. Aber du sagst, du machst ja nur Trivialliteratur. Das heißt, hättest du den Wunsch und den Anspruch tatsächlich mal was intellektuell in Anführungsstrichen Fordernderes oder Klassisches zu machen?
Also ich fände es schon schön, also ich lese auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese ja auch gerne Trivialliteratur, ne? So ist es ja nicht.
Ja.
Und zum Beispiel Krimis lese ich auch wirklich gerne. Ich lese jetzt, komme in den letzten Jahren nicht mehr so viel dazu.
Vor oder auch privat?
Ich komme nicht so viel dazu, privat zu lesen, aber sonst, als ich noch viel privat gelesen habe, habe ich sehr gerne Krimis gelesen. Aber ich fände es einfach auch gerade unter diesem Aspekt, gefordert zu werden, an die Grenzen zu kommen und weiterzukommen, fände ich schon toll, auch mal was literarisch Anspruchsvolleres zu lesen.
Ja.
Und ich fände es toll, irgendwie, wenn noch ein bisschen mehr Hörspiel dabei wäre. Und ich fände es auch toll, wenn noch mehr Kinder- und Jugendbuch dabei wäre, weil ich das gerne mache.
Mhm.
Und wenn einfach so die Sachen, die man macht, weil es okay ist und weil man irgendwie ja auch seine Miete bezahlen muss, wenn ich die vielleicht nicht bräuchte.
Mhm.
Nur die Sachen dabei werden, die ich auch persönlich geil finde.
Na klar. Aber ich meine, dein Status, du bist ja jetzt schon echt lange dabei. Du hast bei Audible, glaube ich, 153 Titel, glaube ich, mittlerweile stehen. Das sind wahrscheinlich längst nicht alle.
Na, das sind,
aber
das
ist ja auch Hörspiele und Mehrteilerlesungen
genau,
oder sowas.
Genau, sind teilweise, manche Sachen stehen aber ja auch doppelt drin. Ne? Die stehen da dann ja gekürzt.
Ach so,
und
gekürzt und umgekehrt, okay.
Aber
es ist schon Holz. Du hast da schon was gemacht
schon
in den letzten
viele
Jahren.
Und genau, es sind dann auch Hörspiele dabei und ich habe ja inzwischen auch ein paar Sachen unter Pseudonym gelesen. Das verrate ich jetzt hier aber nicht.
Aber gut, aber klar, wer dich kennt, kennt dich und hört dich auch raus.
Genau.
Du hast ja mit deiner Stimme jetzt nicht großartig.
Genau, und das muss ich aber jetzt, das waren dann die Sachen, wo ich dachte, es ist eigentlich voll okay, wenn das jetzt nicht mehr unter meinem Namen erscheint.
Ja. Das hat ja auch, Audible hat ja auch, glaube ich, irgendwann von sich aus, weil sie wussten, dass das vielleicht mal heikle Titel sind, glaube ich, schon mal angeboten, oder? Dass man das auch, wenn man möchte, unter Pseudonym lesen kann. Nee? Aber
nee.
Also das heißt, war das denn für Audible oder war es für einen anderen?
Für andere.
Für andere, ist ja okay. Auch, wir gehen ja gar nicht weiter drauf rein, aber wir können ja über das, was du unter Klarnamen gemacht hast, zum Beispiel Agenot, deine Monster-Serie. Wo bist du da?
Vampire. Da lese ich im...
Nein, Monster-Serie meine ich, weil also, im Sinne von 24
Monster,
Bände...
Nein, ich lese im August Band 30.
30.
Oder ist es im September? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall demnächst.
Ja. Und ist das so, wie ans Set von GZSZ zu kommen und es läuft einfach, wird abgespult? Oder?
Ja, jein. Also ich bereite das ja trotzdem vor. Ne?
Ja.
Ich bin ja so gewissenhaft.
Aber du zeichnest nicht, oder? Malst du dir in dein Buch, in dein Papier? Du hast Papier.
Nein, ich male mir ins iPad.
Ins iPad.
Ich markiere mir sämtliche wörtliche Rede unterschiedlich farbig. Ich mache mir Zäsuren und Betonungen
wirklich?
Rein
und
Bögen. Und ich nehme mir bei sowas wie Agenot, weil ich einfach natürlich bin ich mittlerweile da mit dem Sprachstil und so doch relativ vertraut.
Ja.
Ich nehme mir dann immer vor, da nicht mehr ganz so gewissenhaft zu sein und vielleicht nur noch die wörtliche Rede zu markieren oder so. Aber es gelingt mir nicht.
Du merkst es tatsächlich, dass dir was fehlt, wenn du im Studio
bist?
Nein,
es gelingt mir nicht, so, das, mich darauf zu beschränken.
Ach so, du machst beim, dann, du malst trotzdem.
Beim Vorbereiten ertappe ich mich dann doch wieder dabei, wie ich irgendwie
die alles
durchmarkiere.
Ja, okay.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht gründlich mache, dann habe ich meine Arbeit nicht richtig gemacht.
Ja, und es halt dauert wahrscheinlich einfach wesentlich länger im Studio.
Wahrscheinlich auch.
Mhm. Also.
Den Vergleich habe ich ja nicht, weil ich ja immer vorbereite.
Ja. Ist ja löblich.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Typen.
Ich finde es auch voll okay, wenn Leute sagen, dann langweilt es mich, weil ich es dann ja schon kenne. Oder ich merke, ich brauche es eigentlich nicht. Finde ich auch voll okay.
Ja.
Aber ich für mich fühle mich einfach besser, wenn ich es vorbereite.
Aber das heißt, weil das finde ich spannend, weil ich kenne zum Beispiel das auch, wenn ich mir Sachen mal wirklich akribisch quasi durchgezeichnet habe, dass ich mich teilweise überhaupt nicht mehr erinnere, was ich da jetzt gemeint habe. Also ich meine,
ja, das geht mir auch so. Ich mache dann auch nicht zwingend im Studio alles so, wie ich es mir da reingemalt habe.
Ne, so von wegen, warte mal, warum soll ich denn jetzt darauf gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, ne?
Ja.
Also im Sinne von,
manchmal höre ich mich dann auch sagen,
stimmen.
Das
stimmt,
denke,
wenn man die zeichnet, aber
habe ich mir ganz anders markiert.
Ja.
Aber klang jetzt so richtiger.
Ja.
Oder ich höre mich auch manchmal was sagen und denke hinterher, hatte ich mir ganz anders vorgestellt, sollte eigentlich anders klingen.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, so, wie wenn ich ein Geländer habe, kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich mich dran festhalte oder nicht.
Aber es da zu haben, ist
genau,
gut.
Genau. Und wenn ich kein Geländer habe, dann muss ich halt balancieren.
Ja.
Und ich glaube, ich bin dann doch so weit Sicherheitsmensch, dass ich gerne in dem Moment entscheiden möchte, ob ich balanciere oder ob ich ein Geländer habe.
Das heißt aber, okay, das heißt, weil es gibt wirklich Leute, oder ich selber kenne das auch, dass mich dann meine eigenen Zeichnungen irritieren und aus der Bahn werfen manchmal. Also wahrscheinlich hast du einfach für dich irgendwann ein sehr festes System gefunden mit einem Strich über dem Wort, heißt da ist die Sinnbetonung oder sowas, und unterstrichen ist von wegen, das ist wichtig, musst du irgendwie rausstellen, keine Ahnung. Also kannst du ja mal gerne sagen, wenn du so bestimmte Striche machst. Ein Querstrich heißt Zäsur, auch wenn da jetzt ein Komma ist, ist eher auf Punkt gelesen.
Ich mache mir eine Zäsur rein. Also ein Strich ist eine Zäsur. Das ist einfach nur eine Mini-Pause.
Ja.
Ich mache mir einen Strich, der schräg nach unten geht, wenn ich runtergehe mit der Stimme, also wenn ich auf den Punkt gehe.
Ja.
Ich mache mir drunter eine Betonung. Ich mache, wenn der Bogen weiter geht, als man jetzt spontan denken würde, weil
da
zum Beispiel ein Komma ist, aber der Bogen geht eigentlich weiter, dann markiere ich mir das mit einem Strich drüber. Oder manchmal sogar mit einem Strich, der ein bisschen nach oben geht.
Ja.
Oder so.
Ja. Und auch ein Komma zum Beispiel nicht zu lesen.
Genau.
Da kenne ich diesen Bogen von unten. Von wegen, mach keine Atempause.
Nee, das mache ich drüber.
Ja, das machst du drüber.
Ja, mache ich drüber.
Ja, finde ich gut.
Und manchmal mache ich auch nur, wenn es wirklich nur so eine ganz Müh-Zäsur ist, also eine Mini-Mini-Zäsur, mache ich auch nur einen Punkt.
Den siehst du auch noch? In Rot oder was? Was hast du da in deinen Farben?
Nee, ich mache, diese Sachen mache ich eigentlich immer alle in Blau, weil in Bunt habe ich ja schon die wörtlichen Redemarkierungen.
Okay.
Und ja, ich weiß, da macht es.
Und die Farben, unterscheidest du einfach zwischen männlich und weiblich oder unterscheidest du tatsächlich nach Charakter? Das heißt, ein Orange ist jetzt Ermittler.
Orange ist meistens die Protagonistin.
Ja.
Also als Frau liest man ja in der Regel Bücher mit einer Protagonistin.
Ja.
Und die habe ich auch meistens, auch stimmlich, gucke ich, dass ich die nah bei mir habe,
klar,
damit einem das auch nicht auf die Nerven geht.
Ja.
Das war bei Arnaud manchmal natürlich schwierig, weil dann ist eine Protagonistin da und die ist dann im nächsten Band aber immer noch eine Nebenrolle.
Ja, da,
und
ja,
dann
gibt es
eine neue Protagonistin.
Prinzip bei diesen,
und dann
Serien
kommt man natürlich bei 30 Teilen irgendwann in Teufels Küche. Ich weiß gar nicht, wie viele Stimmenchargen es da mittlerweile bei euch auf dem Server gibt.
Mhm. Wir haben bestimmt eine Menge.
Ich glaube, es sind ein paar hundert.
Ja.
Und natürlich habe ich nicht ein paar hundert Stimmen anzubieten, sondern mein Sortiment ist dann begrenzt. Dann kann ich im Wesentlichen doch nur zwischen Frau, Mann, Kind unterscheiden oder so.
Ja.
Vielleicht noch Jugendlicher. Aber ich versuche halt, das ist trotzdem, ja, ich glaube, es gibt ja manchmal ganz fürchterliche Bewertungen bei Audible, die man besser nicht lesen sollte. Aber so insgesamt habe ich das Gefühl, dass mir das ganz gut gelingt, dass man sie doch unterscheiden kann. Wichtig ist ja auch nicht, dass man jetzt...
grundsätzlich, weil es auch nur innerhalb eines Dialogs, dass man weiß, wer ist.
Oder genau. So. Ne? Ja. Ich wird ja niemand sich Dialog von Seite 10 anhören und dann zum Vergleich mal den Dialog auf Seite 390
genau, es ist mit zwei anderen Leuten absetzen. Ja.
Schwierig ist halt immer diese Szenen, wo dann plötzlich...
alle sexy sind.
10 oder 15 Leute in einer Szene alle mal was sagen und sie alle etwa dasselbe Alter haben und alle, die Männer immer alle besonders groß und stark und männlich sind und immer alle tiefe Stimmen haben. Es wird dann ja auch immer geschrieben, dass sie so eine tiefe, sexy Stimme haben. Mhm. Ich denke, ja, und wie soll ich die jetzt bitte unterscheiden?
Dann, keine Chance. Aber hast du dann, ich weiß nicht, ist da nicht auch zu Genüge, sagte Brock, sagte
Ja, da bin ich mal froh, wenn das dann da steht. Ne?
Dann ist es eh klar. Ja. So. Ja, das stimmt. Aber das geht, glaube ich, allen so. Und dann ist es halt wie im echten Leben. Ich meine, da kannst du auch irgendwann nicht mehr unterscheiden, oder? Wenn du dich mit 10 Leuten irgendwie unterhältst und irgendwie irgendwelche Sachen reinwirfst, weißt du auch nicht, wer jetzt was gesagt hat. Das ist völlig egal, da geht es um Action. Also.
Aber solche Szenen finde ich tatsächlich ungeheuer schwierig einzulesen. Also, es ist einfach anstrengend.
Mega.
Ich merke auch von der Stimme her, für die Stimme ist es viel anstrengender, wenn ich ständig zwischen irgendwelchen Stimmfarben hin und her switche. Dann habe ich schneller mal das Gefühl, jetzt habe ich irgendwas auf der Stimme, als wenn ich hier halt schön seitenlange Erzählerpassage habe. Ja. Oder bei meiner Protagonistin vielleicht noch bin, die dann quasi meine Stimme hat.
Ja. Und sich schön in Ruhe, entspannt mit einem weiteren unterhält.
Genau. Ne? Gerne dann auch mit einem Mann, damit man das noch ein bisschen besser unterscheiden kann.
Ja.
Aber ich fühle mich da schon immer wieder sehr privilegiert. Klar mag ich nicht alle Bücher gleich gern, aber trotzdem, selbst bei blöden Büchern, also bei Büchern, die ich weniger gern mag.
Die dich persönlich weniger tangieren oder berühren und fordern.
Selbst da darf ich ja immer noch das tun, was mir Spaß macht.
Ja.
Ich mache da eine Arbeit, die ich einfach echt geil finde. Und ich finde es bislang, wie gesagt, ich mache es jetzt seit 2013 und finde es kein bisschen langweilig.
Und das vor allem ausschließlich, ne? Jetzt, Moment, was du...
Fast.
Also ich weiß, ich habe noch aufgeschrieben, also, du machst ab und zu noch Regie oder
genau, ich habe jetzt, das hat sich auch, mache ich seit 2011 oder 12, weiß ich gerade nicht mehr genau, wieder lustigerweise an der Bielefelder Waldorfschule.
Das das heißt, du pendelst dahin dann, ja?
Da gibt es einen Berufskolleg an die Waldorfschule angegliedert. Das heißt, das ist eben nicht die normale 8. oder 12. Klasse, die ein Klassenspiel macht, sondern es ist die Berufskollegklasse. Die haben dann auch eine größere Altersdurchmischung.
Ja.
Die sind dann so zwischen 16 und Mitte 20 und machen quasi auf dem zweiten Bildungsweg Fachabitur im Bereich Gesundheit und Soziales. Und die machen, weil Waldorfschule und das bei denen einfach zum Konzept gehört und ich finde es auch voll sinnvoll, machen die eben dieses Klassenspiel.
Mhm.
Und das da hatten die mich gefragt, eben 2011 oder 12, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich das gemacht und es hat gut funktioniert. Und dann haben sie mich im nächsten Jahr wieder gefragt. Und dann wurde das plötzlich zu so einem Selbstläufer. Und das habe ich seitdem jedes Jahr. Im Januar habe ich Klassenspielregie beim Berufskolleg an der Bielefelder Waldorfschule gemacht.
Mhm.
Nächstes Jahr wird es kein Berufskolleg geben. Ich weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhängt, sogar, dass sie jetzt irgendwie weniger Anmeldungen haben oder so.
Aber also schafft ihr dann innerhalb eines Monats ein Stück zu arbeiten? Mhm. Oder was ist das? Aber die haben dann quasi Vollzeit nichts anderes zu tun?
Genau, die haben dann Vollzeit nichts anderes. Ja, wir haben dann 4 Wochen lang nur Theaterprojekt. Und dann mache ich mit denen...
Du wohnst zu Hause? Ach nee, die sind in Hamburg.
Nee, ich habe ein paar Jahre lang bei so einer befreundeten Familie, also die Kinder sind mittlerweile alle längst aus dem Haus, aber wir sind schon 1982 das erste Mal gemeinsam in Urlaub gefahren, so unsere Familien.
Ja.
Habe ein paar Jahre lang bei denen gewohnt und jetzt in diesem Jahr hatte ich das Bedürfnis, gerade auch weil vorher diese Dreharbeiten von meinem Sohn waren und wir viel unterwegs waren, hatte ich das Bedürfnis, ich mag jetzt einfach mal ganz für mich sein und dann hatte ich mir über Airbnb was gesucht und hab dann da so mein eigenes Zimmerchen gehabt.
Okay.
Und ja, ich mache mit denen irgendwie so ein bisschen Basis-Theatertraining und dann eben das Stück erarbeiten.
Ja. Und das Stück wird, können die sich gemeinsam erarbeiten, also entscheiden, was überhaupt sie machen?
Ja. Das ist, läuft ich hab, am Anfang hatten die mich immer gefragt, ob ich nicht was vorschlagen könnte. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, dafür habe ich nicht die Zeit, weil das kostet mich ungeheuer. Dann lese ich halt richtig viel, wenn ich dann 20 Stücke gelesen habe und davon dann 5 vorschlage und dann finden sie doch alle doof. Und dann habe ich echt viel Zeit da investiert, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben. Ich kenne die Klasse ja vorher eh nicht.
Ja.
Gesagt, bitte kümmert ihr euch ums Stück und ich mache es einfach.
Ja.
Und das ist super. War echt auch immer eine anstrengende, aber sehr schöne Zeit. Und dazwischen habe ich ja auch noch zweimal, also ich glaube 1900, nein, nicht 1900, 2006 und 2007 oder so, oder 2007 und 2008, ich weiß nicht mehr genau, habe ich auch noch an der Waldorfschule in Ewinghausen, das ist in der Nähe von Osnabrück, einmal einen 8-Klass- und einmal einen 12-Klass-Spiel inszeniert.
Hm.
Das heißt, ich habe jetzt schon einige Klassenspiele gemacht.
Ja, voll schön.
Und ich habe zwischendrin auch immer mal hier Off-Theater gemacht, aber halt echt nicht so viel. Hätte ich großer Lust. Ich würde gerne mal wieder Theater spielen.
Ja, was ist jetzt mit Kind und mehr oder weniger Vollzeitstudio? Ich meine, du bist ja teilweise wirklich nahtlos gebucht, oder? Oder ja, hast du schon mal ein, zwei Wochen dazwischendurch?
Doch, ich hab auch schon mal zwischendrin Wochen. Ich habe ja die letzten Wochen zum Beispiel hatte ich jetzt gar nichts. Ich weiß gar nicht, war ich das letzte Mal im Studio?
Hm.
Vor zwei, drei Wochen oder so, weiß nicht mehr genau. Wobei das nun just zur Corona-Zeit auch nicht das Schlechteste war, weil ne, Kind ja. zu Hause muss irgendwie...
Hast du Homeschooling mit ihm machen müssen?
Ja.
Ja.
Das ist kein Spaß, kann ich dir sagen. Sei froh, dass deiner noch so klein ist.
Ja, schon. Bin ich auch.
Weil, ja, dann kann man eben doch nicht so gut erklären wie die Lehrer vielleicht. Und dann fehlt ja auch die Gruppendynamik, die ja auch immer ein bisschen noch antreibt. Und mein Kind geht nicht gerne zur Schule, sowieso nicht.
Okay.
Ist eher so ein Schulhasser. Und dann ist es zu Hause auch nicht einfacher.
Ist er in der staatlichen oder was ist?
Ja. Wir hatten auch Waldorfschule mich beworben, dann nochmal an einer Waldorfschule im Quereinstieg beworben, dann nochmal an einer anderen.
Schon elitär der ganze Kack da, ne, manchmal? Ja. Also.
Ja, das ist. Also Waldorfschulen sind wirklich so unterschiedlich von Schule zu Schule. Und es gibt so vieles, was daran toll ist, was einfach wirklich, wirklich toll ist. Ja. Und was ich meinem Sohn total gönnen würde, also dieser ganze sinnliche Input. Ja. Also alles, was künstlerisch, handwerklich genau. ist.
Bäume pflanzen.
Das ist total toll. Und das würde, glaube ich, meiner Meinung nach allen Kindern gut tun.
Auf jeden
Fall.
Und zumindest
meinem Kind würde das sehr, sehr gut tun. Mhm. Das fehlt ihm. Das fehlt ihm krass doll. Und das können wir auch nicht allein ersetzen.
In der Stadt.
Geht einfach nicht. Mhm. Klar, wir haben eine Werkbank zu Hause und er kriegt da bestimmt schon einiges mit, aber wir können dieses hohe Bedürfnis an sinnlichem Input kriegen wir nicht hin.
Mhm.
Und es gibt aber andere Sachen, die halt schwierig sind.
Mhm.
Und es ist natürlich noch viel weniger Freiheit als jetzt an einer normalen Grundschule, was das, wer jetzt wann was wie machen muss. Ne? Das ist ja an der Waldorfschule nun mal wirklich sehr streng und genau vorgegeben, was wann dran ist.
Ja.
Und da gibt es dann auch keinen rechts und links von. Ne? Dann muss das so gemacht werden, wie es halt vorgesehen ist. Da würde mein Kind auch anecken. Oh. Aber trotzdem, dieses Sinnliche, das ist einfach, das ist so viel wert. Und also für mich war das auf jeden Fall damals auch auf jeden Fall gut. Ich habe das nicht immer alles gemocht.
Du warst komplett bis zum Ende.
Ich war von der 1. bis zur 13. Klasse auf der Waldorfschule.
Das heißt, deine Eltern haben schon in der Zeit den Schluss gefasst? Oder war das von dir ein Wunsch? Weil, nee, oder wie war es mit deinen Schwestern?
Wir waren alle auf der Waldorfschule.
Das ist auch ganz schön. Und
meine
Geld.
Mutter war schon
Bin
auf
da
der
mit drei,
Waldorfschule.
Vier Kindern
ja.
auf der Waldorfschule warst.
Ja, wir haben zum Beispiel damals, wir gehörten nicht zu denen, die irgendwie irre viel Taschengeld hatten. Ne? Mhm. Und mir ist das erst viel später bewusst geworden, also eigentlich erst als Erwachsene so richtig bewusst geworden, ja, aber die haben Schulgeld bezahlt, die haben uns Instrumentalunterricht bezahlt, die haben uns Sportverein bezahlt. Es ist echt eine Menge.
Auf jeden Fall. Hallo, hallo.
Und meine Eltern haben, ja, die hatten halt einen sicheren und offensichtlich auch nicht so schlecht bezahlten Job. Meine Eltern haben in, sagt ihr Bethel was?
Bethel?
Bethel?
Nee.
Ist, oder von Bodelschwingscher Anstalten?
Nochmal?
Von Bodelschwingscher Anstalten? Nee. Sagt ihr Friedrich von Bodelschwing was?
Nein.
Ja, okay. Der hat die von Bodelschwingschen Anstalten gegründet. Da gibt es mehrere von, aber Bethel ist, glaube ich, die größte. Das ist in Bielefeld ein ganzer Stadtteil. Mhm. Mit ganz vielen Behinderteneinrichtungen, okay. Krankenhäusern, Obdachloseneinrichtungen. Und meine Eltern haben ein Heim für obdachlose Männer geleitet. Also ich bin okay. quasi, die waren Hauseltern. Hauseltern heißt, man wohnt da. Also ich bin quasi im Obdachlosenheim aufgewachsen.
Okay. Beide?
Ja, also mein Vater war der Hausvater und meine Mutter war die Hausmutter. Krass. Meine Mutter hat den hauswirtschaftlichen Teil geleitet und mein Vater den sozialpädagogischen. Mhm. Und ich meine, es gab dann natürlich Mitarbeiter und so, aber als Hauseltern hast du halt da Residenzpflicht. Ich glaube, mittlerweile gibt es dieses Hauselternmodell gar nicht mehr so. Mhm. Aber also wir haben da gewohnt, das konnte dann auch mal sein, dass mitten in der Nacht irgendwie ein Betrunkener bei uns an der Tür klingelte, weil der noch rein wollte oder so.
Aber war das jetzt so ein Gebäudekomplex, also mit mehreren Seitengebäuden oder was? Das hatte ihr schon ein abgeschlossenes Haus oder war alles offen und war wirklich
es war
temporäre Gäste von der Straße zugänglich?
Beides. Es gab einen, also am Anfang, bis ich 7 war, haben wir in einer anderen, woanders gewohnt. Das war aber eine ähnliche Einrichtung. Und das war so ein bisschen zerstreuter. Das waren mehrere Gebäude und wir wohnten in einem ganz eigenen Haus. Es war sehr schön. War nur ein altes Forsthaus am Waldrand vom Teutoburger Wald. Total schön. Und dann bekamen sie eben diese Hauselternstelle angeboten.
Entschuldigung.
Das war eben auch in Bethel, aber an einer anderen Stelle. Und das war so U-förmig. Und der eine Teil, das gab es den alten Teil, das war wirklich noch so ein Fachwerkhaus. Mhm. Da drin war unten eine Werkstatt und ein Aufenthaltsraum. Und oben waren Zimmer von den Männern, die im Wohnheim lebten, die da also dauerhaft wohnten. Mhm. Und dann gab es den...
Aber warum hat man das geschlechtlich getrennt? Also, oder ist das immer
damals,
so? Bei
damals gab es noch nicht so viel obdachlose Frauen. Das war sehr... Also es waren meistens Männer okay. einfach. Da gab es noch nicht so großartig. Also gab bestimmt auch schon Einrichtungen für Frauen, keine Ahnung. Aber in Bethel gab es eben diese Einrichtungen für Männer.
Okay.
Und also das war der eine lange Teil vom U. Dann gab es den kurzen Teil vom U. Da waren unten die Büros drin und so. Und oben auch Zimmer. Und dann gab es den zweiten langen Teil vom U. Da war der Speisesaal drin. Und richtig in einem Anbau. Es gab also einen Durchgang, aber es war angebaut, der Teil, wo wir gewohnt haben. Mhm. Das war wirklich wie ein eigenes Haus. Und wie gesagt, man konnte darüber gehen in die Großküche und dann in den Speisesaal und dann in den anderen Teil kommen. Aber das war abgeschlossen. Also die Männer konnten nicht bei uns reinlaufen. Mhm. Aber dass das ein ungewöhnliches Lebensmodell ist, aufzuwachsen, habe ich ja gar nicht so empfunden, weil ich kannte das ja nicht anders. Mhm. Und das ist mir auch erst viel später bewusst geworden, dass es schon nicht so normal ist. Und dann, als wir Jugendliche waren und dann irgendwie mal abends später nach Hause gekommen sind oder so, wenn wir die Gartenpforte geöffnet haben, erstmal vorsichtig um die Ecke geguckt, ob da vielleicht auf der Bank nebendran jemand liegt und schläft. Mhm.
Also schon da Rücksicht? Voll.
Genau, weil man will ja niemanden wecken. Nein, vor allen Dingen ein bisschen unheimlich ist das denn ja schon, wenn da irgendwie ein betrunkener Mann liegt.
Ja. So. Klar. Aber hat sich das geprägt im Sinne, dass du weniger Berührungsängste hast? Also
wahrscheinlich schon. Es hat mich vor allen Dingen, oder uns alle, glaube ich, dahingehend geprägt, dass wir sehr spät angefangen haben, Alkohol zu trinken. Ah. Und auch ansonsten von jeglichen Drogen die Finger gelassen haben, weil wir einfach mit sehr abschreckenden Beispielen direkt vor der Nase aufgewachsen sind. Okay. Ne? Wenn du halt siehst, wohin es führen kann, wenn es blöd läuft, dann bist du, glaube ich, vorsichtiger.
Ja.
Also ich habe erst angefangen, Alkohol zu trinken, quasi als ich nicht mehr zu Hause wohnte.
Also deine Familie, deine Ersatzfamilie gefunden? Hattest du in Freiburg in deinem Nebenjob?
Nee, ich habe schon vorher mal nach dem Abi war ich ja erstmal ein halbes Jahr lang in Kanada und habe da in einer beziehungsweise anthroposophischen Behinderteneinrichtung gearbeitet, in so einem Camp Hill. Das ist so eine dorfähnliche Lebensgemeinschaft mit Behinderten, auch mit Hauselternmodell, also wirklich Familienleben. Und in der Familie leben dann 2, 3, 4, 5 Behinderte mit im Haus. Und man lebt zusammen und jeder hat seine Aufgaben nach seinem Vermögen. Also die Behinderten haben mitgearbeitet. Mhm. Es gab einen landwirtschaftlichen Teil. Wir haben unser Brot selbst gebacken. Und es gab Werkstätten, es gab eine Weberei. Und,
also das heißt, du hast ein freiwilliges halbes soziales Jahr gemacht, ohne dass es das bis dahin überhaupt gegeben hat, oder?
Genau.
In der Zeit?
Genau.
Ja.
Und meine Schwestern hatten das auch alle irgendwie was Ähnliches gemacht. Okay. Also nicht alle in zwei von meinen drei Schwestern hatten es in anthroposophischen Einrichtungen gemacht. Meine älteste Schwester war in Israel.
Okay.
Meine zweite Schwester, die hat dann eher so, die war erst in einem Kibbutz, dann brach, glaube ich, der erste Irakkrieg aus und wir haben sie bekniet, nicht mehr in Israel zu bleiben. Und dann ist sie nach Griechenland und hat dann da Au-pair gemacht.
Okay.
Und ich glaube, von da noch nach Spanien oder so, ich weiß nicht mehr genau.
Wow.
Und meine dritte Schwester, ich bin ja die Jüngste, die war ein Jahr lang in so einer anthroposophischen Einrichtung, Behinderteneinrichtung in Island.
Ja.
Ganz spannend. Und also war für mich vollkommen klar, natürlich gehe ich auch erstmal ins Ausland und mache irgendwie da was Soziales.
Ja.
Und das ist auch eine, finde ich, eine absolut wertvolle Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann. Und ich habe es aber nur ein halbes Jahr gemacht, weil dann halt die Aufnahmeprüfungen losgingen an den Schauspielschulen. Und ich
wollte es nicht warten.
Genau.
Warum auch?
Ja. Sonst wäre da irgendwie ein halbes Jahr so verschenkt gewesen. Hätte ich gewusst, dass ich im ersten Jahr eh noch nicht genommen werde, hätte ich vielleicht auch einfach länger wegbleiben können. Aber
Was hast du denn vorbereitet? Weißt du das noch?
Nee, ich weiß, was ich hinterher nach der Schauspielschule für Vorsprechrollen hatte.
Mhm.
Aber was habe ich denn für die Schauspielschule? Eins hieß, warte. Oh nee, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass bei der einen Rolle ich quasi, das war so eine Art Vorstellungsgespräch. Also die Szene.
Ah.
Und ich weiß noch, ich bin so reingestolpert. Also das, ne, das war quasi Teil meiner
Performance. Ja.
Und ich weiß noch, ich glaube, das war in Bochum bei Aufnahmeprüfung, bin ich aber wirklich dann gestolpert und der Boden war so glatt und ich bin auf den Boden gerutscht. Ich bin quasi von den Tisch gerutscht.
Ja.
Und ich glaube, die fanden das aufdringlich oder so, weil es ist mir passiert. Ich habe natürlich das benutzt und weitergespielt, aber... Ja. Die haben mich trotzdem nicht genommen.
Da wollten sie dich halt nicht. Da haben sie Pech gehabt, ne?
Es ist
Im
schon
Nachhinein.
alles gut, wie es ist. Ne? Also ich habe ja auch in Freiburg tolle Erfahrungen gemacht und viel gelernt. Und ich denke, im Nachhinein, es sollte dann alles auch so sein, wie es war. Ist in Ordnung.
Ja. Jetzt hast du es, du hast es geschafft.
Ich habe ausgetrunken.
Yeah!
Ich will noch mehr.
Willst du noch einen Schluck? Für die Ronja-Lesung?
Ja.
Sollst
ich habe mir gedacht,
ja.
Erst dachte ich, ich fange am Anfang an. Und dann dachte ich, nee, ich fange vielleicht besser nicht am Anfang an, sondern ich fange beim zweiten Kapitel an.
Ja.
Also ich glaube, zu Ronja muss man ja nicht...
Genau, vielen ist die Geschichte geläufig.
So viel sagen, das ist doch. Also ich würde beim zweiten Kapitel anfangen.
Ja.
Das ist da, wo Ronja das erste Mal die Mattisburg verlässt.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, habe ich das vorhin, waren die Mikros da schon an, als ich drüber gesprochen habe?
Dass das dein erstes Buch war, was Initialzündung war, warum du auch Schauspiel machen
möchtest.
Ja, und
das hat mich einfach so bewegt und berührt und mich in meinem tiefsten Innern angesprochen.
Das heißt, du hast es deinem Sohn auch schon vorgelesen?
Natürlich.
Natürlich.
Und Ronja ging. Ihr wurde bald klar, wie dumm sie gewesen war. Wie hatte sie nur glauben können, dass die große Steinhalle die ganze Welt wäre? Nicht einmal die gewaltige Mattesburg war die ganze Welt. Nicht einmal der hohe Mattesberg war die ganze Welt. Nein, die Welt war viel größer. Sie war so, dass einem der Atem stockte. Natürlich hatte Ronja gehört, wie Mattis und Lovis über das sprachen, was es außerhalb der Mattesburg gab. Vom Fluss hatten sie gesprochen. Aber erst als sie ihn mit seinen wilden Strudeln tief unter dem Mattesberg hervorschäumen sah, begriff sie, was Flüsse waren. Vom Wald hatten sie gesprochen. Aber erst als sie ihn so dunkel und verwunschen mit all seinen rauschenden Bäumen sah, begriff sie, was Wälder waren. Und sie lachte leise, weil es Flüsse und Wälder gab. Es war kaum zu glauben. Wahr und wahrhaftig. Es gab große Bäume und große Gewässer. Und alles war voller Leben. Musste man da nicht lachen? Sie folgte dem Pfad geradewegs hinein in den wildesten Wald und kam zum Weiher. Weiter durfte sie nicht gehen, hatte Mattis gesagt. Und der Weiher lag dort schwarz zwischen dunklen Tannen. Nur die Seerosen auf dem Wasser leuchteten weiß. Ronja wusste nicht, dass es Seerosen waren, aber sie sah sie lange an und lachte leise, weil es sie gab. Dort am Weiher blieb sie den ganzen Tag und tat vieles, was sie noch nie ausprobiert hatte. Sie warf Tannenzapfen ins Wasser und lachte, als sie merkte, dass sie davonschaukelten, wenn sie nur mit den Füßen plätscherte. So viel Spaß hatte sie noch nie gehabt. Ihre Füße fühlten sich so froh und frei an beim Plätschern und noch froher beim Klettern. Um den Weiher lagen große, bemooste Findlinge zum Hinaufklettern. Und dort standen Fichten und Kiefern zum Hangeln. Ronja kletterte und hangelte, bis die Sonne über den waldigen Bergrücken zu sinken begann. Da aß sie das Brot und trank Milch aus der Holzflasche, die sie in einem Lederbeutel mitgenommen hatte. Danach legte sie sich ins Moos, um eine Weile auszuruhen, und hoch über ihr rauschten die Bäume. Sie guckte hinauf und lachte leise, weil es sie gab. Dann schlief sie ein. Als sie erwachte, war es schon dunkler Abend und sie sah die Sterne über den Baumwipfeln glühen. Da begriff sie, dass die Welt noch viel mehr war, als sie geglaubt hatte. Aber es betrübte sie, dass man die Sterne nicht erreichen konnte, wie sehr man sich auch danach streckte. Nun war sie schon länger im Wald, als ihr erlaubt worden war, und sie musste heim, sonst würde Mattis außer sich geraten. Das wusste sie. Die Sterne spiegelten sich im Weiher. Alles andere war schwärzeste Dunkelheit. Doch Dunkelheit war Ronja gewohnt. Sie fürchtete sich nicht davor. Wie schwarz waren nicht die Winternächte auf der Mattesburg, wenn das Feuer erloschen war. Schwärzer als alle Wälder. Nein, vor der Dunkelheit fürchtete sie sich nicht. Gerade als sie gehen wollte, fiel ihr der Lederbeutel ein. Er lag noch auf dem Stein, wo sie beim Essen gesessen hatte. Und im Dunkeln kletterte sie jetzt hinauf, um ihn zu holen. Ihr war, als sei sie dort oben auf dem Stein den Sternen näher. Und sie reckte die Arme und versuchte, ein paar zu pflücken, die sie im Lederbeutel mit heimnehmen wollte. Doch es gelang ihr nicht. Und so nahm sie ihren Beutel und machte sich ans Hinabklettern. Da sah sie etwas, das sie erschreckte. Überall zwischen den Bäumen glommen Augen. Ja, rund um den Stein hatte sich ein Ring aus Augen gebildet, die sie belauerten. Und sie hatte es nicht bemerkt. Nie zuvor hatte sie Augen gesehen, die im Dunkeln leuchteten. Und sie gefielen ihr gar nicht. »Was wollt ihr?« rief sie, bekam aber keine Antwort. Stattdessen kamen die Augen näher. Langsam, Zoll um Zoll, näherten sie sich ihr. Und sie hörte ein Gemurmel von Stimmen. Wunderlichen, alten, grauen Stimmen, die eintönig raunten: »Graugnomen alle, Mensch hier in Graugnomenwald, Graugnomen alle, beißt und schlag zu, Graugnomen alle, beißt und schlag zu.« Und plötzlich waren sie alle dicht am Stein, seltsame graue Wesen, die ihr übel wollten. Ronja sah sie nicht, aber sie spürte mit Schaudern, dass sie da waren. Jetzt wusste sie, wie gefährlich sie waren, diese Graugnomen, vor denen sie sich hüten sollte, wie Mattis gesagt hatte. Aber jetzt war es zu spät. Denn nun begannen sie mit Keulen und Knüppeln oder was sie da hatten, an den Stein zu schlagen. Es dröhnte und hallte und krachte so unheimlich in all der Stille. Und Ronja schrie. Jetzt fürchtete sie für ihr Leben. Als sie schrie, hörten die Gnomen aufzuschlagen. Doch da hörte sie Schlimmeres. Sie begannen, den Stein hinaufzuklettern. Von allen Seiten kamen sie aus der Dunkelheit herbei. Sie hörte ihre Füße scharren und schlurfen. Und sie hörte ihr Gemurmel. Graugnomen alle, beißt und schlagt zu. Da schrie Ronja in ihrer Verzweiflung noch lauter und schlug mit dem Lederbeutel wild um sich. Gleich würden sie sich auf sie stürzen und sie würden sie totbeißen. Das wusste sie. Ihr erster Tag im Wald würde ihr letzter sein. Gerade in diesem Augenblick hörte sie ein Gebrüll. Und so wütend konnte nur Mattes brüllen. Ja, da kam er, ihr Mattes, mit allen seinen Räubern. Ihre Fackeln leuchteten zwischen den Bäumen und sein Gebrüll hallte durch den Wald. Macht, dass ihr fortkommt, Graugnomen! Schert euch zum Donnerdrummel, bevor ich euch erschlage! Und da hörte Ronja das Plumpsen kleiner Körper, die sich vom Stein fallen ließen. Und im Schein der Fackeln sah sie sie jetzt. Kleine graue Zwerge, die in die Finsternis flohen und verschwanden. Sie setzte sich auf ihren Lederbeutel und schlitterte den steilen Stein hinab. Gleich war auch Mattes da und hob sie hoch und nahm sie in seine Arme. Und sie weinte in seinen Bart, während er sie heimtrug zur Mattesburg. »Jetzt weißt du, was Graugnomen sind«, sagte Mattes, als sie vorm Feuer saßen und Ronja ihre kalten Füße wärmte. »Ja, jetzt weiß ich, was Graugnomen sind«, sagte Ronja. »Aber wie du mit ihnen fertig wirst, das weißt du nicht«, sagte Mattes. »Wenn du Angst hast, wittern sie das von weit her, und erst dann werden sie gefährlich.« »Ja«, sagte Lovis, »das gilt für so mancherlei. Darum ist man im Matteswald am sichersten, wenn man sich nicht fürchtet.« »Das will ich mir merken«, sagte Ronja. Da seufzte Mattes und drückte sie fest an sich. »Und du hast dir auch alles andere gemerkt, wovor du dich hüten musst?« »Oh ja«, sie wusste es noch. Und während der folgenden Tage tat Ronja nichts anderes, als dass sie sich von allem, vor allem Gefährlichen hütete und sich darin übte, keine Angst zu haben. In den Fluss zu plumpsen, davor sollte sie sich hüten, hatte Mattes gesagt. Und darum sprang sie am Ufer kühn und keck von einem glatten Stein zum anderen. Dort, wo das Wasser am wildesten toste. Schließlich konnte sie sich ja nicht im Wald davor hüten, in den Fluss zu plumpsen. Sollte das sich hüten überhaupt von Nutzen sein, dann musste sie es bei den Stromschnellen und Strudeln und nirgendwo sonst üben. Wollte sie aber zu den Stromschnellen gelangen, musste sie den Mattesberg hinabklettern, der jäh und schroff zum Fluss hin abfiel. Auf diese Weise konnte sie sich gleichzeitig darin üben, sich auch davor nicht zu fürchten. Beim ersten Mal war es schwer. Da packte sie eine solche Angst, dass sie die Augen zumachen musste. Doch nach und nach wurde sie immer wagemutiger. Und bald kannte sie alle Spalten und Ritzen, wo ihre Füße Halt fanden und sie sich mit den Zehen festkrallen konnte, damit sie nicht rücklings in den Fluss stürzte. »Welch ein Glück«, dachte sie, »dass ich eine Stelle gefunden habe, wo ich mich davor hüten kann, in den Fluss zu plumpsen und mich gleichzeitig üben kann, keine Angst zu haben.« So vergingen ihre Tage. Ronja hütete sich und übte eifriger, als Mattes und Lovis ahnten. Und schließlich wurde sie so geschmeidig und stark und furchtlos wie ein gesundes kleines Tier. Sie fürchtete sich weder vor den Graugnomen noch vor den Wilddruden, weder davor, sich im Wald zu verirren, noch in den Fluss zu fallen. Aber noch hatte sie nicht damit begonnen, sich vor dem Höllenschlund zu hüten, doch das wollte sie bald tun. Die Mattesburg hatte sie nun bis hinauf zur Mauerkrone erforscht. Sie fand sich in allen öden Sälen zurecht, wo außer ihr niemand je einen Fuß hinsetzte. Und sie verirrte sich nicht in den vielen unterirdischen Gängen, dunklen Höhlen und Kellergewölben. Die geheimen Gänge der Burg und die geheimen Pfade des Waldes, jetzt kannte sie sie alle und fand sich überall zurecht. Am liebsten aber war sie im Wald. Und dort streunte sie den lieben langen Tag herum.
Hm. Wieso denn bloß?
Ich habe ja als Kind auch, gerade bevor wir umgezogen sind, wohnten wir direkt am Waldrand und ich habe immer im Wald gespielt.
Mm. Ich habe mich
auch deswegen da so wieder gefunden bei Ronja.
Ja, Wald ist schon was Schönes. Die Deutschen und ihr Wald.
Genau.
Dem geht's ja nicht so gut.
Nee.
Zumindest hier im Berliner Umfeld ist ja alles, Brandenburg und so, ist ja viel. Ja, ist
viel verbrannt letztes Jahr.
Vertrocknet.
Ja.
Ja, und ich bin direkt am Teutoburger Wald aufgewachsen. Wir wollten ja eigentlich diesen
und,
Sommer.
Und gab es da Graugnome?
Auf jeden Fall.
Ja?
Also, mir wurde erzählt, dass als wir 1982, da waren wir in Norwegen. Und da habe ich wohl Zwerge gesehen. Ich kann mich ehrlich gesagt selber nicht erinnern, aber ich habe sie wohl gesehen.
Und hast es steif und fest behauptet. Und deine Eltern haben es dir im Nachhinein noch erzählt, dass du...
Ja, nicht nur meine Eltern, sondern die, bei denen ich da jetzt die letzten Jahre in Bielefeld öfter gewohnt habe, erinnern sich sehr gut daran, dass ich Zwerge gesehen habe. Ich gehe davon aus, dass sie da waren.
Warum nicht?
Ja. Ich meine, irgendwie ist es doch auch schön, sich vorzustellen, dass es das alles gibt.
Auf jeden Fall.
Ich meine, es macht die Welt doch irgendwie noch so ein bisschen bunter.
Ja. Grüner.
Ja. Und ich habe auch ganz viel Ronja Räubertochter gespielt. Ich hatte auch so ein, ich habe mir dann so einen Kittel genäht, wie Ronja im Film hatte, und hatte so einen Lederriemen und bin da durch den Wald gestromert mit meinem Kittel und meinem Lederriemen. Mhm. Und ich habe solches Brot gebacken. Meine Schwester hatte so ein Filmbuch, da war ein Rezept drin für das Ronja-Brot, also für das Lovis-Brot.
Ja. Und gab es einen Birk in deiner
Nee, da musste immer meine Schwester für herhalten. Ja? Wir haben zusammen gespielt. Ich erinnere mich noch, da waren wir einmal in Familienurlaub in Frankreich. Wir hatten ein Ferienhaus und im Garten hinten gab es so einen riesig großen Findling. Und da haben wir uns immer abgewechselt, wer Birk und wer Ronja sein durfte. Und einer musste oben sein und den Lederriemen runterlassen und der andere musste am Lederriemen hochklettern.
Ja, so hat man so einen Nachmittag verbracht, ne?
Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, geil.
Und wir waren auch irgendwann mal in Schweden mit der Familie. Wo ich dann darauf bestanden habe, dass wir auch halt ein paar von den Drehorten besuchen.
Okay.
Das war schon, also da war ich schwerst infiziert, so wie mein Sohn jetzt mit Harry Potter. Der sammelt alles, was er kriegen kann und gerade basteln Oliver und Vanya einen Nimbus 2000.
Okay. Der Hightech-Besen.
Ja, der Hightech-Besen.
Ja, geil.
Also es wird nicht irgendein Besen, sondern der soll schon so aussehen wie im Film.
Okay.
Das ist dann schon der Anspruch. Also meiner nicht, aber bei meinen Jungs, dem Großen und dem Kleinen.
Das kriegt Olli bestimmt hin. Oliver. Du sagst Oliver, oder?
Ich sag Oliver. Manche sagen Olli. Ich sag Oliver.
Oliver. Der kriegt das hin.
Ja, der ist handwerklich ganz schön.
Ja, die Hütte sieht super aus hier.
Ja.
Ja. Vielleicht sollte ich ihn mal einladen, damit er beim Camperausbau hilft. Das ist ein anderes Thema.
Kannst du ihn mal fragen.
Vielen Dank für die Einladung in deinen schönen Garten. In euren schönen Garten.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Ja, natürlich. Ne?
Ich wusste wirklich nicht, dass ich so viel zu erzählen habe. Ja.
Reicht.
Reicht. Tschüss.
Tschüss.
Das war Christiane Marx und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei Apple Podcast, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch Lob loswerden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gern liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge und die Musik kommt von Valentin Röwenstrunk. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.